Merchandise kostet viel Geld. Damit Danny und Timo auch morgen noch in den neuesten Ghostbusters-Shirts den beliebtesten Podcast Deutschlands moderieren können, dürft ihr Spectral Radio auch bei Patreon unterstützen. Wenn ihr alle mithilft, können wir darüber hinaus vielleicht sogar die laufenden Hosting- und Produktionskosten decken, die wir bisher freudig selbst zahlen, um euch regelmäßig wunderschöne Unterhaltung für die ganze Familie zu bieten. Denn wir lieben euch. Liebt ihr uns auch und unterstützt uns unter patreon.com/spectralradio. Und denkt stets daran, wir sind immer bereit, euren Worten Glauben zu schenken.
Ghostbuster Dan Aykroyd here with an important message for all. Got termites? Call an exterminator. Got ghosts? Call Ghostbusters. From teeny paranormal pixies to gargantuan apparitions, we'll get that ghost to take a hike. We use only the very latest in subatomic neutrino wands operated by highly trained professionals who are prompt, fast, and courteous. Safe even for small children and pets. We own and operate our own ectomobile on call 24 hours a day, including holidays. And if you call right now, we'll include in our basic home service a free poltergeist inspection of your car, truck, camper, or off-road vehicle. But wait. That's not all. We'll also include our leatherette-bound pamphlet of do-it-yourself exorcisms, as well as a lovely full-color Ghostbusters inspection certificate suitable for framing. But there's more. You'll also receive a souvenir sample of your spirit's ectoplasmic residue encased in genuine polypropylene. Come and watch us work in Ghostbusters, the supernatural comedy at movie theaters everywhere. Rated PG. Parental guidance suggested. If we don't get the ghost, you don't get the bill.
Ghostbusters. They're here to save the world.
Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Spectral Radio Ausgabe 88 mittlerweile. Ich bin wieder Danny, wie immer quasi. Also ich bin ja immer die gleiche Person, logisch. Und mit mir hier, wie immer, es ist mir eine Freude, es ist mein inneres Blumenpflücken, ist der Timo. Hallo Timo.
Inneres Blumenpflücken. Hallo ja. Danny.
Hi.
Danny Hochmann. Hallo, ja. Ey, ich hatte mir irgendwas zurechtgelegt die Tage, wie ich reagieren kann auf deine Ansprache und deine Begrüßung meinerseits, aber ich hab's wieder vergessen.
Na toll. Ja, dann nicht. Dann schneide ich das jetzt raus, damit das nicht so auffällt.
Nein, das darf ruhig jeder wissen.
Ach so, na gut. Dann bin ich
ein offenes Geheimnis, dass ich total verpeilt bin. Völlig in Ordnung.
Ich weiß absolut nicht, was du meinst. Keine Ahnung. Das ist,
ja, so ein schlechter Lügner, guter Freund.
Das kann ich übrigens bestätigen, ja. Der Timo ist ein ganz, 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 ganz guter Freund.
Ich möchte
Beste, mich, den man haben kann.
Ich möchte mich, ja, gerade weil wegen dieser guten Freundschaft habe ich ein schlechtes Gewissen und ich möchte mich jetzt nochmal in aller Öffentlichkeit bei dir entschuldigen für die enorme Arbeit, die du in der letzten Folge, also jetzt eigentlich schon zweimal hintereinander hattest, mit meiner Tonspur, die so alles aufgenommen hat, was nicht mit rein sollte.
Du meinst den Stuhl und überhaupt, aber das haben die Leute am Schluss ja nicht mehr gehört, also außer den Stuhl.
Der Stuhl ist da immer noch da, den kriege ich nicht ganz weg, aber ich werde penibel darauf achten. Ich habe ja wieder ein anderes Mikrofon angeschlossen aus meiner reichhaltigen Sammlung.
Ich wollte gerade sagen, also wie vielte Mikro ist das jetzt in der Geschichte dieses Podcasts?
In der Geschichte, oder habe ich ja wirklich, für den Podcast habe ich wirklich alle meine Mikrofone irgendwann mal benutzt, je nachdem, wie es gerade praktisch war. 1, 2, 3, 4, das ist das fünfte.
Wow.
Das fünfte Mikrofon jetzt hier, ja.
Das dritte Jahr, das fünfte Mikro.
Klingt immer noch scheiße. Nein, das ist wirklich so, also ich, wenn Podcast-Time ist, dann mache ich meinen begehbaren Wandschrank auf, ja. Und dann schreite ich durch tausende von Mikrofonen und überlege mir, welches denn heute Abend.
Ja, ja, so stelle ich mir das vor bei dir zu Hause.
Ja. Nee, dann tust du nicht, weil du es besser weißt. Aber
ich dachte gerade so ein bisschen wie bei Man in Black 2, wo sie in diese Wohnung reingehen, wo die die Familie gerade fernsieht und dann machen sie diese Wand hinten auf und dann kommt da so ein riesen Waffenschrank hervor.
Absolut, ja, absolut.
So ist das bei Timo zu Hause mit dem Mikrofon, liebe
das
Leute.
Das ist im Wohnzimmer, habe ich das. Und ich habe ja auch einen Spind im Flur. Wenn ich den aufmache, dann habe ich dann halt auch meine kleine Alien-Horde, die mich vergöttert.
Geil.
Weil ich ihnen eine Uhr geschenkt habe.
Das ist auch so schön, die Szene.
Ja.
Ach, die Filme sind toll.
Das ist richtig.
Also bis auf MIB International, vor dem ich hier nochmal ausdrücklich warnen möchte. Absolute Scheiße. Sorry, das war echt nix.
Ich habe ihn nicht gesehen bisher, bis heute nicht. Gibt es den mittlerweile im Streaming? Weil ich bin ein großer Streaming-Fan. Ja, ich gucke mir Kinofilme gern erstmals im Streaming an.
Oh, ich glaube, ich habe mir den mal bei Prime geliehen, weil ich dachte, hey, Man in Black kann eigentlich nur gut sein und der Cast ist super. Und dann war es leider echt absolut
seltsam, nicht. Oder? Wie man so verhauen kann mit so einem geilen Cast. Ich meine, die waren ja vorher schon eingespielt über Marvel auch, die beiden.
Ja, aber die beiden wirken auch völlig fehl am Platze irgendwie. Also selbst die beiden wissen, also das Ding ist, die sind ja eigentlich nicht schuld daran, dass sie es nicht gut rüberbringen können, sondern es ist einfach so schlecht geschrieben. Und gerade bei Chris Hemsworth merkst du halt, wie der versucht, aus dieser schlechten Rolle, aus dieser absolut beschissen geschriebenen Figur noch irgendwas zu machen. Und er kriegt es einfach nicht hin, weil du kannst da einfach nichts draus machen, selbst als guter Schauspieler.
Okay.
Das ist eine Katastrophe.
Hast du mir das erzählt? Also was auf jeden Fall, was ich bei den alten Filmen geil fand, auch noch beim dritten, der auch noch nicht so alt ist, dass es immer so eine Mischung war aus praktischen Effekten und CGI. Und bei dem neuen soll wohl komplett alles CGI sein. Und
ja, und es sieht leider wirklich so billig aus. Es ist unglaublich. Also ich habe selten Filme gesehen, wo die Effekte wirklich so miserabel schlecht sind, dass du das Gefühl hast, die haben einfach die Probeeffekte genommen, ohne das nochmal zu bearbeiten und haben das belassen, haben hinterher gemerkt, ach scheiße. Ach, na egal, jetzt da draußen der Film. Also ich überspitze es ein bisschen, aber es sieht wirklich absolut kacke aus. So
müssen wir schnell raushauen. In 2 Jahren ist Corona.
Ist er nicht sogar 3 Jahre alt? Ach, keine Ahnung, was weiß ich.
Keine Ahnung, 18 oder 19 ist er. Also nicht Jahre alt, sondern Jahrgang.
Ja, ach, keine Ahnung. Also jedenfalls, also ich meine, ja, wer ihn gucken möchte, klar, guckt ihn euch an, aber sagt nicht, dass ich euch nicht gewarnt hätte. Die ersten 3 Filme sind so toll, wirklich. Ich mag auch, also den zweiten finde ich irgendwie am besten, witzigerweise. Obwohl wir da ja auch immer konträrer Meinung sind, wir beide. Aber den dritten mag ich auch total gerne. Den fand ich auch sehr, sehr gut.
Ja, ich liebe den ersten und den dritten. Der zweite, also das höre ich selten, dass jemand sagt, den zweiten. Also das höchste der Gefühle ist noch, ja, ich fand den genauso gut wie den ersten. Aber normalerweise fällt der immer raus. Der ist auch sehr kurz. Wenn man sich die alle hintereinander anguckt, dann fällt das so auf.
Ich glaube,
das in der Dreiernacht, als der dritte Premiere hatte.
ich glaube, es liegt daran, dass ich den zweiten im Kino gesehen habe und die anderen beiden nicht.
Ja, siehste?
Wo wir wieder bei dem Thema wären, Filme, die man im Kino sieht, haben einfach eine positivere Wirkung auf einen.
Ja.
Und das sei denn, sie sind kompletter Mist.
Also, und du bist auch weit gefahren dafür, oder? Du hast bestimmt in Paris geguckt oder in Bukarest oder in.
Nee, da habe ich ja noch in Braunschweig gewohnt und bin einfach mit der Bahn 10 Minuten in die Stadt gefahren. Nein, Quatsch, mit meinem Vater zu der Zeit, mit dem habe ich den zusammengeguckt. Da hängen sehr schöne Erinnerungen dran. Auch an Evolution, den ich auch mit meinem Vater zusammen im Kino gesehen habe. Und das war sehr, sehr schön. Das
ja.
Bewahrt man immer im Herzen.
So ist das, ja. Kann ich nachvollziehen. Deswegen hat der Film wahrscheinlich bei mir noch schwerer, der neue Man in Black. Ja, wenn du eh schon die Erwartungen im Keller, obwohl das kann natürlich auch was Gutes sein, wenn du nur Schlechtes hörst von einem Film und du erwartest so gar nichts mehr.
Das vielleicht will nichts heißen.
Ein oder andere Gag doch noch. Ja, mal gucken.
Nee, wirklich. Also ich habe ja auch vorher alle möglichen Kritiken und Meinungen gelesen und habe immer gedacht, ey, Man in Black ist so ein gutes Franchise, das kann man doch nicht so in den Sand setzen. Ich wollte das einfach nicht glauben, dass er so schlecht ist. Und wirklich, der war noch beschissener, als ich es gedacht hätte. Also bei dem Film würde ich echt sagen, nee, also da kannst du mit ganz geringen Erwartungen drangehen und es kann noch unterboten werden.
Ja.
Das ist echt ein Unding. Aber gut, das führt jetzt zu weit. Wir sind ja hier nicht im MIB-Podcast.
Ja, sehr, 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 sehr und ganz weit indirekt, oder? Ich meine, es gab ja auch schon Crossover Comics und so. Und nee, Comics nee. Nicht, aber dieses
Das Spiel, das soll dieses Jahr rauskommen.
Ist das immer nötig? Ich dachte, das wäre letztes Jahr.
Nee, nein, das hätten wir schon im Podcast besprochen. Und ich hätte es auch schon und du hättest es als Erster erfahren, dass ich es habe.
Das kann doch sein, dass wir im Podcast besprochen haben.
Nein.
Als ob ich mir das alles
merken könnte. Ich hab letztens, witzigerweise, wo wir gerade drüber sprechen, habe ich ein bisschen nachgelesen, weil ich mich auch gewundert habe, wann kommt das denn jetzt mal raus? Also das Spiel heißt ja Ghostbusters MLB Ecto-Terrestrial Blablabla Invasion oder so. Ja. Und das soll, wenn ich mich recht entsinne, im zweiten oder dritten Quartal dieses Jahr kommen. Also es steht vor der Veröffentlichung sozusagen.
Sinnvoll wäre ja dann das dritte Quartal, wenn ja, der Film kurz bevorsteht, aber naja, gut.
Ich könnte mir vorstellen, dass sie deswegen das Spiel auch noch nicht veröffentlicht haben, weil ich glaube, die haben ja schon vor einem oder zwei Jahren schon diese Figurendesigns veröffentlicht und so. Und ich schätze mal, dass sie das auch bewusst ein bisschen in die Länge ziehen gerade.
Ja, gut. Wenn's halt noch nicht fertig produziert ist und nicht irgendwo rumliegt, dann hat man auch den Luxus zu sagen, dann warten wir noch ein bisschen.
Ja, klar, logisch.
Das ist, also ich gehe jetzt wirklich mal davon aus, dass wir diese Afterlife-Freight-Feature-Figurchen jetzt schon irgendwann dieses Jahr im Voraus, weit im Voraus sehen werden, weil.
Ja, ich denke auch,
ja. Ja, das wird sich irgendwann können sie es nicht mehr zurückhalten.
Ja. Ich meine, die hätten ja schon letztes Jahr rauskommen sollen zum Film.
Ja.
Und also Merchandise so lange rumliegen zu lassen. Ich meine, das kostet alles Geld und Lagerplatz und so weiter. Ne? Das ist ja nun mal, wie ich in der Ausbildung gelernt habe, totes Kapital.
Ja.
Und das ist halt echt ein Problem auf Zeit gesehen.
Ja, absolut. Ja, das ist, die Sachen werden immer teurer und teurer.
Ja, eben.
Das sind nicht nur die Produktionskosten, die wieder reingeholt werden müssen. Ja, so ist das.
Zu diesem Brettspiel wollte ich noch mal ganz kurz anmerken, dass die Lizenz ja jetzt zum Glück bei IDW Games liegt, die ja auch schon Ghostbusters Blackout rausgehauen haben, was wir beide ja auch schon zusammen gespielt haben. Ja, bitte.
Wobei, man weiß halt nicht generell, wie das jetzt immer so geregelt ist, ob jetzt die Comic-Rechte separat wieder liegen und ob das irgendwie eine grundsätzliche Lizenz war für IDW.
Ja, das sind im Prinzip zwei separate Abteilungen. Also.
Da gibt es aber auch ein Update bei den Comics mittlerweile.
Oh, echt?
Ja, und zwar ist das tatsächlich, also noch mal kurz zurückspulen. Wir hatten ja in der letzten Sendung debattiert, ob IDW eventuell die Lizenz verloren haben könnte,
ja,
weil die Comics auf den digitalen Plattformen verschwunden sind, auf den offiziellen. Und das Year One Paperback ist nicht erschienen und so tralala. Und es gab jetzt mehrere Leute, die das irgendwie aufgegriffen haben und sich halt auch im Internet gefragt haben, was da wohl so Fakt ist und Sache ist. Und einer hat den Erich Burnham gefragt.
Den Erich?
Warum lachst du? Der Erich. Ghostbusters Deutschland-Podcast. Nein, er hat Eric Burnham gefragt und der hat gesagt, ich glaube, die Frage war, habt ihr die Lizenz noch oder habt ihr sie nicht mehr? Und Burnham hat sowas geantwortet wie, das kann ich weder bejahen noch verneinen, also kann ich nichts zu sagen. Und jetzt spekulieren alle, dass die wahrscheinlich gerade in den Verhandlungen stecken für eine Verlängerung und deswegen einfach noch nichts gesagt werden kann.
Es wäre ja wünschenswert.
Ja. Also, keine Ahnung, hätten sie verloren, könnten sie auch sagen, nee, wir haben die jetzt nicht mehr. Aber wenn sie noch in den Verhandlungen sind und noch am Feilschen, wie viel Geld die Lizenz überhaupt wert ist, dann kann ich verstehen, dass man dazu sich öffentlich nicht, ist ja unprofessionell dann.
Ja, stimmt schon. Ja, mal gucken. Ich meine, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, so ein frischer Take zu dem Franchise von dem neuen Kreativteam würde mich auch interessieren, aber ich fände es natürlich auch super, wenn es mit dem gewohnten Team weitergeht, weil die wissen halt, was sie tun, ne? Und die machen das gut.
Ja, ich bin da sehr gezwiespaltet. Zwiegespaltet.
Bist du gezwiespaltet?
Ach Gott, sprechen. Gezwiespaltet ich sein. Wenn man nicht sprechen kann, dann muss man einen Podcast machen.
Das richtig.
Ja.
Frag mich.
Alles gut.
Ey, ich musste mir schon sagen lassen, hey, wenn man Sprachfehler hat und stottert, dann sollte man keinen Podcast machen. Das ist die beste Kritik, die man kriegen kann. Das ist ungefähr so, als man jemanden, der eine Beinprothese hat, sagen würde, sitz dich lieber in den Rollstuhl, du Penner.
Alter Schwede, ich meine, Leute, wir haben Danny lieb.
Ach komm, jetzt auf zu schleimen hier. Das sollte kein Fishing for Compliments werden. Gleich noch eine Nussecke.
Was? Du kriegst doch gleich noch eine Nussecke. Nein, nein. Das ist in Ordnung hier. In unserem Podcast geht es nur um das Fachwissen, um unsere Expertise und um
Fanliebe
und wir sind ja auch beide grundsympathisch, muss man ja auch immer mal feststellen.
Ne? Das stimmt, also, wir sind sympathisch, wir sind toll und man muss uns gern haben. Wenn man uns nicht gern hat, sollte man vielleicht sich hinterfragen, was eigentlich im eigenen Herzen nicht stimmt.
Das stimmt. Es gibt natürlich auch für all unsere Hörer, die muss man auch gern haben. Das sind die allerbesten.
Unsere Zuhörer muss man total gern haben. Ich meine, wir kriegen ja auch immer mal wieder Feedback von Leuten, die irgendwie neu auf unseren Podcast stoßen. Und ich finde das immer wieder schön, wenn man so mitkriegt, hey, da sind Leute, die steigen da völlig neu ein und so unbefangen. Das ist dann so abenteuerlich. Ich kenne das ja selbst, wenn ich einen neuen Podcast für mich entdecke. Wir haben ja gerade beide ein Format für uns so ein bisschen entdeckt wieder. Ne?
Also, ach, du bist so schlimm. Der Danny ist so schlimm. Ist wirklich so. Ich hätte so viel Zeit in meinem Leben, aber dann schickt er mir immer so Nachrichten, ja, du musst ja diesen Podcast hören. Oh, es gibt schon vier, fünf Podcasts, die ich wegen dir hören muss. Komm, hast du gar nichts mehr. Was?
Entschuldigung.
Du musst lauter sprechen, ich habe dich extra leise gemacht, damit du nicht wieder deinen eigenen Ton aus meiner Spur filtern musst.
Gewitter!
Das musste er nämlich auch machen.
Bochum, ich hab Rücken.
Oh Gott. Kennt ihr diesen Witz? Dann schreibt's in die Kommentare. Ich kannte ihn bis vorhin nicht.
Da ist er wieder. Der Kenner, Egon. Da ist er wieder.
Kann man das hören?
Ja.
Okay.
Also ich höre es jedenfalls.
Jetzt ist er auch an den Mikroarm gekommen. Wenn ich sage, ich stoße jetzt gegen meinen Mikrofonarm, dann musst du es ja nicht rausschneiden, weil dann weiß ja jeder, okay, was gehört dazu.
Achtung, ja. Ich werde mich jetzt kurz kratzen.
Nee, das ist so, wenn man nicht drauf achtet. Ich mache das jetzt extra nochmal so demonstrativ für die Zuhörer und du darfst es diesmal nicht rausfiltern. Okay. Ja? Also ich nehme meine Kaffeetasse und setze sie jetzt ganz normal auf den Tisch ab, so wie ich das machen würde, wenn ich auf nichts Rücksicht nehmen müsste. So, pass auf. 3, 2, 1. Habt ihr das gehört?
Also ich hab's gehört, ja.
War das zu hören?
Ich weiß ja immer nicht, wie das dann auf deiner Aufnahme ist, ob man das da dann auch so klar.
Es gab einen großen Ausschlag, der so groß war, wie meine Stimme ist.
Okay, also, dann wird man das hören. Okay.
Ja.
Sehr schön. Timo, mein Lieber, gibt es was Neues von der Merchandise-Front bei dir?
So ein bisschen was. Also, ja, also mein Winston ist noch unterwegs. Meine Statue ist noch unterwegs. Ich habe dann eine Benachrichtigung per E-Mail erhalten, dass sie jetzt zugestellt wird, weil sie im Land eingetroffen sei. Und anschließend kam eine andere Benachrichtigung, dass sie noch in Kentucky sei. Und ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht ist sie auch in der Mitte zerbrochen und die schicken die jetzt in Stücken. Also weiß man alles nicht, keine Ahnung.
Kannst ja wieder zusammenkleben, ist ja nicht so schön.
Mein letztes Update ist von vorgestern um 20.15 Uhr. Da hieß es, es wird jetzt bereit gemacht für den internationalen Versand.
Das ist schon mal ein Fortschritt.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin es weiterhin sehr, sehr gespannt und angespannt.
Ja, die Sache ist ja, momentan dauern ja solche Sachen länger, pandemiebedingt. Das sind die Lieferzeiten eine Katastrophe teilweise und gerade bei so internationalen Geschichten, aber ich gehe davon aus, dass das klappt. Also ich habe, die letzten Sachen, die ich bekommen habe, da waren ja auch viele Sachen über diesen International Priority Shipping blablabla Programm und das hat alles wunderbar geklappt. Da wird das doch mit einer Statue erst recht klappen.
Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass die Statue heil ankommt. Ich hoffe, dass ich nicht zum Zoll muss. Ich hoffe, dass das nicht hierzulande nicht von UPS ausgeliefert wird, weil das ist so das allerletzte. Darf man das sagen?
Weiß ich nicht, falls jemand zuhört, der da irgendwie involviert ist, der wird es wahrscheinlich nicht so gut finden, aber hey, da muss man durch.
Nein, keine Ahnung, wir hatten hier ein paar Mal Lieferung von UPS und die haben das dann irgendwie einfach, die haben noch nicht mal geklingelt, wir haben dann immer Papier im Briefkasten gehabt. Ja, UPS, Mann, ich war hier, aber es war keiner da, ich versuch's morgen nochmal. Hat aber keiner geklingelt.
Die Erfahrung habe ich ja bei letztes Mal auch mit genau diesem Versandunternehmen gemacht. Genau das Gleiche. Genau das Gleiche.
Siehst du?
Ganzen Tag zu Hause gewesen. Ich habe noch nicht mal Kopfhörer aufgehabt oder sowas zwischendurch.
Da siehst du, dass das kein regionales Problem ist. Dass man sagt, okay, dieser eine UPS-Mann. UPS verklagt uns, okay. Wenn ihr das hört, ich bin schuld, ja. Der Danny hat damit nichts zu tun. Und das ist natürlich auch nur unsere Meinung, dass bei UPS vielleicht einiges verbessert werden könnte. Das ist, wir behaupten nicht, dass es schlecht ist, dass es schlecht läuft. Aber unserer Meinung nach könnte was verbessert werden.
Das Ding ist, wenn jetzt eine Klage kommt, im Impressum steht ja nur mein Name drin, von daher habe ich jetzt so oder so die Arschkarte.
Ja, aber ich habe ja die Verantwortung übernommen, laut hörbar für alle. Und ich habe gesagt, das ist unsere Meinung, das ist keine Tatsache. Damit sind wir rechtlich völlig abgesichert. Du kannst ja meinen, was du willst.
Meine Meinung.
Vielleicht hört ja der eine oder andere Anwalt zu. Dann würde mich mal grundsätzlich interessieren, wie weit man gehen kann. Denn wir haben ja irgendwann demnächst auch noch eine Sendung über Diamond Select Figuren.
Eieiei, ja. Wobei wir da auch ein paar lobende Worte finden werden. Also ich jedenfalls.
Ja, ich auch.
Das kann ich schon mal sagen.
Ja.
Wir werden ja auch demnächst wieder einen interessanten Gast dabei haben. Das können wir ja auch schon mal anteasern.
Ja.
Ja, das wollte ich nur.
Was ist denn damit passiert, ja?
Das wollte ich nur mal kundtun.
Ja. Ich bin gespannt.
Ich bin ja noch nicht sicher, ob es ihm recht ist, wenn wir das jetzt schon so rausposaunen, aber zumindest anteasern können wir es ja schon mal.
Ich meine, das ist ja nichts verkehrt, wenn du sagst, wir haben Gast demnächst.
Ja, aber ich hätte jetzt auch direkt den Namen raushauen können und so weiter. Deswegen, da wollte ich mich jetzt zurückhalten.
Du kannst ja, um dich rechtlich abzusichern, kannst du ja sagen, meiner Meinung nach haben wir bald einen Gast.
Ach ja. Ja. So ist das, genau.
Also bei mir gibt's sonst nicht viel Neues, oder? Gibt's noch irgendwas? Nein. Aber bei dir?
Ganz viel. Also meine Extreme Ghostbusters Blu-ray ist noch nicht da. Da kommen wir übrigens auch später noch zu. Da muss ich noch mal was loswerden.
Sony hat wieder gesagt, den verarschen wir jetzt.
Richtig. Ich habe bekommen das Brettspiel, was ich letztes Mal im Podcast schon angemerkt habe, dass ich das jetzt im sehr guten Zustand bekommen habe, nämlich das Real Ghostbusters 3D-Brettspiel von MB. Und man ist ja trotzdem immer noch so ein bisschen skeptisch. Also auch wenn man Fotos gesehen hat und sieht, okay, sieht gut aus, ist ja immer so eine Sache. Zum einen, wie kommt es an? Wie geht der Paketdienst damit um? Und dann kam es an und es war super geil verpackt. Also wirklich, das ist so gut, so wahnsinnig gut verpackt, habe ich, glaube ich, selten was bekommen.
Was war das für ein Paketdienst?
Das kam über DHL.
Siehste? Kam nicht über UPS.
Aber das hätte man, also das war auch echt so verpackt, das hättest du nicht kaputt kriegen können. Also das Spiel innen drin hättest du auch nicht stauchen können. Das war also wirklich richtig, richtig gut verpackt. Also Respekt, also falls die Person das hört, wahrscheinlich nicht, aber dann vielen, vielen Dank. Das war richtig toll und super, ich habe mich sehr gefreut. Und wirklich, das Spiel ist in so gutem Zustand, das ist irre.
Sehr schön. Das ist schon gespielt eine Runde?
Noch nicht, am Sonntag aber. Also quasi gestern, wenn der Podcast jetzt draußen ist.
Okay.
Dann werde ich gestern gespielt haben. Oder so. Nee, ist schon echt cool. Dann habe ich eine Ghostbusters, die Geisterjäger VHS-Kassette bekommen. Eine RCA-Auflage in so einer grauen Hülle. Ich hatte noch nie eine Videokassette mit so einer Hülle in der Hand. Witzig. Aber ich bin ja auch sehr, sehr jung. Mein 34. Und ich habe. Da können wir ja gleich noch auf was zu sprechen kommen, was wir ja eigentlich im Vorgespräch hätten besprechen sollen, aber das können wir gleich hier machen, vielleicht einfach, wo die Leute dabei sind. Ich habe Real Ghostbusters DVDs bekommen. Ich bin nämlich bei eBay über jemanden gestolpert, der für einen sehr, sehr guten Preis die beiden Einzelboxen angeboten hat, die ich ja schon eigentlich gesucht habe. Und ich hatte mir, dazu muss ich erzählen, sorry, wenn ich jetzt hier so viel erzähle.
Nein, dafür ist das da.
Okay, wunderbar.
Dafür sind die Leute hier.
Sehr schön. Also Respekt an alle, die das durchhalten, wenn ich hier so viel erzähle. es ist ja so, ich habe mir ja diese Blu-ray Mediabook Edition von der gesamten Serie gekauft, als sie rauskam, weil ich eben diese Einzelboxen verpasst habe, weil zu der Zeit das Geld nicht so da war. Und auch, dann gab es ja auch so eine fette DVD-Box, wo dann beide Schuber quasi drin waren. Und es sind ja zwei Booklets, die da drin sind. Und bei der Gesamtausgabe von dem Mediabook, da fehlt ganz viel. Da ist ja das Booklet stark gekürzt. Das heißt, da ist nur dein Vorwort drin, mehr nicht. Und halt die Episodenliste. Und bei der DVD-Neuauflage, die ich mir jetzt gekauft habe, die vor kurzem rauskam, dieser komischen fetten Amaré-Hülle, ist halt auch wieder nur das Booklet in gekürzter Form drin. Und deswegen wollte ich eigentlich immer auch diese erweiterten Texte und so weiter haben. Und jetzt habe ich halt die Einzelversionen mir schießen können. Und deswegen habe ich ja eine Gesamtbox übrig. Da wäre jetzt die Frage, was macht man denn mit so einer Box, die man über hat? Stille.
Want to read, want to keep. Wenn es Comic gewesen wäre.
Nee, die nimmt ja Platz weg in meinem Schrank, muss ich ja klar sagen. Wie gesagt, ich habe ja auch das Blu-ray-Mediabook und das reicht mir dann mit den beiden Doppelboxen zusammen oder mit den beiden Boxen und deswegen würde ich die eigentlich gerne jemandem überlassen wollen, der sie gerne haben möchte. Die Frage ist ja, wie machen wir das jetzt?
Das ist tatsächlich was, was wir im Vorgespräch besprechen sollen. Sehr schön. Weil ich sehr unspontan bin. Also,
naja, ich wollte dich jetzt so dahin bewegen. Wir hatten ja schon, also wir wollen ja den Leuten nichts vormachen. Wir haben ja im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen. Und die Idee war ja, ein Gewinnspiel daraus zu machen.
Ja, das ist schon klar. Nur wie das aussehen wird, das Gewinnspiel. Du glaubst doch nicht, dass ich mich noch erinnere, was wir da vor einer Woche im WhatsApp besprochen haben.
Okay. Ich würde sagen, wir vertagen das nochmal auf nächste Woche. Aber schon mal für euch, könnt ihr euch schon mal drauf vorbereiten. Da können schon mal die Leute sich jetzt schon mal warm machen, die Bock auf diese Gesamtbox haben. Die habe ich auch wirklich, die habe ich nicht einmal geguckt. Also die habe ich aus dieser Folie genommen und die stand halt im Schrank so. Also da ist nichts mit passiert, die sieht immer noch top aus. Deswegen, also die ist quasi unberührt und jungfräulich und wartet drauf, geguckt zu werden. Und dann würde ich sagen, bereiten wir doch für nächstes Mal einfach ein richtig schönes Gewinnspiel vor.
Ja, lass uns das machen.
Cool.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Dann solltet ihr unbedingt, wer diese Box haben will, unbedingt die nächste Folge hören. Nicht verpassen. Hört sie euch wirklich zeitnah an.
Ja, tut das.
Also sowieso.
Ist natürlich blöd, wenn du das jetzt hörst und irgendwie du liegst so 30 Folgen zurück, bist gerade bei Folge 51.
Ja, wobei, das kann man sich ja denken, dass ein Gewinnspiel in der Regel zu dem Zeitpunkt, wo was erscheint und wenn es darüber hinausgeht, dann halt nicht mehr aktuell ist. Also vielleicht sollten wir nächstes Mal irgendwie einblenden, bitte nicht mehr anrufen oder so.
Ja, das Wiederholung. Ist generell, ist das auch doof, wenn du so weit zurückliegst und du stehst dann seit Sommer vorm Kino und erfährst dann dieses Jahr irgendwann im April, Mai, der Film ist auf März diesen Jahres verschoben worden.
Da würde ich sagen, wir machen das über deine Seite so. Wir weisen im Podcast darauf hin, aber machen das irgendwie über deine Seite oder über Facebook oder sonst wie. Also,
sowohl als auch.
Irgendwie kriegen wir das Ding raus, so.
Es sollen alle belohnt werden, die unsere Medien, verschiedene Medien wahrnehmen.
So ist es. Deswegen schön am Ball bleiben, Leute. Also natürlich generell, weil es ist super hier, habe ich gehört.
Du hast aber noch andere Sachen bekommen.
Echt?
Ja. Ich habe heute eine ganze Reihe von Fotos bekommen von dir. Das war eine ganze Fotoserie, die du mir geschickt hast. Von Spielfigürchen, die sanft eingebettet im Schaumstoff lagen.
Ach so. Also da kann ich auch noch mal so einen kleinen Tipp raushauen. Unbezahlte Werbung, by the way, wie immer. falls jemand diese beiden Ghostbusters The Board Game Spiele von Cryptozoic hat, mit diesen tollen Miniaturen, wo das zweite ja nicht ganz so geil war, aber egal. Wenn man die hat, da sind ja die Figürchen und so weiter, das ist ja alles in so Plastik-Trays drin, also wie so Blister-Verpackung quasi, also unfassbar unschön und teilweise schlecht rauszukriegen, die Figuren. Es gibt in dem Shop Feldherr gibt es Schaumstoff-Einlagen für die Spiele. Da kann man wunderbar, die sind genau so geformt, dass die Figuren, die sind extra dafür gemacht. Also das ist so von den Formen gemacht, dass die Figuren genau da reinpassen. Total super. Bei dem ersten Teil, ich rede natürlich von der Retail-Version, bei der Kickstarter-Version wird es wahrscheinlich nicht ausreichen, da muss man sich bestimmt ein paar mehr von bestellen, damit das passt. Aber es ist halt beim ersten Spiel so, dass die Box ein bisschen übersteht, also der Deckel, der Stülpdeckel, weil es halt ein bisschen höher kommt. Bei der zweiten Box steht es ein ganzes Stück über, aber finde ich okay und dafür sind halt die Sachen alle super gelagert. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Richtig toll und habe ich vorhin direkt mal gemacht und das fühlt sich gleich viel besser an.
Dazu sagen muss, das gilt für die, also da ist Platz für die, oh, jetzt bin ich wieder an meinen Mikrofonarm gekommen, Platz für die Standard-Edition.
Richtig, also wenn ich die man normal im Laden kaufen kann.
Ja, okay.
Also nicht die Kickstarter, wo du noch zigtausend Deluxe-Sachen dabei hast, die also quasi, wenn man das erste Spiel in dieser schwarzen Box mit diesem glänzenden Logo drauf hat oder eben beim zweiten die weiße Box mit diesem glänzenden Logo, dafür wird es wahrscheinlich nicht passen. Also da kriegst du die Box wahrscheinlich auch den Deckel gar nicht mehr richtig drauf. Also da wird es wahrscheinlich nicht passen. Aber manche Sachen kann man da bestimmt noch unterbringen.
Na, dann. Ja, dann wissen wir jetzt alles, oder? Gibt's noch was?
Nö.
Nee, das war's.
Das war's.
Das,
tschüss, bis zum nächsten Mal. Nein, Quatsch. Ciao. Dranbleiben.
Ja, also diese Woche gar nicht ganz so viel Persönliches.
Reicht ja auch.
Ja, absolut. Absolut. Ja, wollen wir zu den News kommen?
Würde ich sagen.
Okay.
Spectre Radio News.
Das war bei den News. Hallo?
Hallo?
Lang nicht gehört, liebe Leute. Da sind wir wieder bei den News. Gott, ey.
Heute haben wir einen Run hier.
Ja. Wir haben im Prinzip in den News mehr oder weniger kleinere Sachen, die jetzt nicht so viel Stoff hergeben. Beim ersten geht's um Ghostbusters Legacy, wobei das jetzt spektakulärer klingt, als man denken würde. Ernie Hudson hat sich mal wieder geäußert und gesagt, wer alles dabei ist. Nein, Quatsch.
Rick Moranis.
Nein, nein.
Das Peter McNichol. Ich kann nicht sagen, ob er dabei ist, aber ich kann auch nicht sagen, dass er nicht dabei ist.
Die Seite comicbook.com hat gepostet einen Artikel. Es fehlt mir ein bisschen der Zusammenhang, wo Ernie Hudson das gesagt hat und warum. Super vorbereitet hier.
Soll ich mal schnell zusammenfassen hier?
Ach, bitte, danke.
Also, im Grunde genommen hat er genau dasselbe gesagt, wie er neulich gesagt hat. Es ist nicht so ganz klar, ob das jetzt dasselbe Interview war oder nicht. Also er hat so ein bisschen von der ursprünglichen Version von Winston im ersten Film geredet, beziehungsweise im ersten Drehbuch, der ersten Drehbuchversion, wo Winston ja eine ausgefeilte Hintergrundgeschichte hatte. Er war ein Ex-Air Force-Colonel, Sprengstoffexperte und dann ist er relativ schnell mit dabei. Also die fliegen aus der Uni und Winston ist dann sofort da und quasi dann auf Augenhöhe dann, wie er immer sagt, die Figur war ab Seite 8 dabei und nicht ab Seite 68, wie dann halt irgendwie, als er dann am Drehort ankam, dann plötzlich feststellen musste. Und er fand das ganz witzig, wie er eingeführt wird mit diesem, ja, hier, wenn sie mir Geld geben, dann glaube ich alles. Das sei zwar eine lustige Line gewesen, aber es ist natürlich schade um den Charakter. Es wurde ja immer so ein bisschen von den Offiziellen so gesagt, naja, aber das ist ja eigentlich die blanke Figur, mit denen sich die Leute identifizieren sollen. Das ist ja auch gut und schön, aber es ist natürlich nachvollziehbar, wenn er da irgendwie was anderes erwartet und halt auch was anderes spielen will und ein bisschen was Größeres, was Wichtigeres. Und dann ist er halt einfach nur so Stichwortgeber und quasi prominente Nebenrolle. Ja. Und er wurde dann gefragt, ob es denn jetzt mal eine Hintergrundgeschichte zu Winston in dem kommenden Film geben wird. Und da hat er gemeint, ja, dank Jason Reitman ist Winston nun definitiv ein vollständiger, ein kompletter Charakter. Also wir werden ja wahrscheinlich nicht den ganzen Lebenslauf von ihm erfahren, aber wir werden wohl ein bisschen mehr von ihm erfahren, als dass er da ist.
Ja. Das erinnert mich daran, dass wir irgendwann mal, ich weiß gar nicht, ob es letztes Jahr war oder so, wo wir auch so ein bisschen Theorien gesponnen haben zum Film und so weiter, und wir darauf gekommen sind, dass ja Winston hoffentlich mal seinen Payoff kriegen wird und wahrscheinlich auch eine größere Rolle haben wird. Und das ist ja jetzt im Prinzip die Bestätigung. Und ich finde es total cool. Also ich finde das super. Ich finde das so, das ist auch was ich mir echt für ihn gewünscht hätte, dass er wirklich mal ein bisschen, dass er zum einen mehr Screamtime hat, dass er ein bisschen, weißt du, mehr flashed out ist, wie man so schön sagt. Mir fehlt der deutsche Begriff gerade. Aber ne, das finde ich cool. Also das ist genau das, was ich haben möchte im neuen Film.
Meintest du ausgearbeitet?
Vielen Dank.
Ich kenne das.
Das ist so ätzend, weißt du, ich beschwere mich selbst immer über solche Anglizismen, die manchmal auch unnötig sind.
Und es ist lustig. Du bist Deutscher und da spricht man noch eine Fremdsprache und dann fallen einem die deutschen Worte nicht ein.
Ich bin froh, dass ich nicht noch eine dritte Fremdsprache fließend spreche oder relativ fließend, dann hätte ich ein Problem.
Ist ja auch kein Problem, also wer spricht kein Englisch? Passt schon, flashed out.
Merci. Ja,
klar, ausgefleischt.
Merci.
Winston ist auf Diät, er ist ausgefleischt. ja, also ist ja schon interessant, also nehmen wir natürlich ein bisschen vorweg, aber wenn man so über nur die Filme nimmt, ist ja tatsächlich so, dass Winston immer nur da ist. Du weißt gar nicht, was das für ein Typ ist. Privat erfährst du gar nichts von den anderen. Weißt, okay, die kommen von der Uni, die haben das und das studiert. Winston ist halt einfach nur mit dabei.
Richtig.
Ja. Und das ist schade. Und jetzt erfahren wir mehr. Und ich hoffe, dass dieses Mehr, was wir im Film dann erfahren werden, dass es nicht im gegenpolig ist zu einigen Hintergrundinformationen, die wir uns aus dem Expanded Universe, möchte ich mal nennen, erfahren haben.
Oder aus dem Videogame zum Beispiel.
Aus dem Videogame, aus Trickserie hier und da. Aber das ist ein Thema für ein anderes Mal.
Ich wollte gerade sagen, man munkelt, dass wir da was in der Richtung vorhaben, aber da kommen wir dann zu, wenn es soweit ist.
Genau. Es hat auch mit dem Gast zu tun. Es handelt sich um Ernie Hudson. Nein.
Ey, weg jetzt keine falschen Erwartungen hier.
Nein, deswegen habe ich direkt gesagt, nein.
Oh Mann. Gut. Ei. Wollen wir zum nächsten Punkt kommen?
Ja.
Jetzt kommen so ein bisschen die etwas größeren Sachen, wobei das jetzt auch nicht die Sensationsmeldung ist, würde ich mal sagen.
Für mich schon.
Also es kommt drauf an, sagen wir es mal so. The Real Ghostbusters, die Kult-TV-Serie.
Oh Gott, wer schreibt denn sowas?
kommt jetzt auf dem offiziellen Ghostbusters-YouTube-Kanal für Umme quasi raus. Und was ich ganz cool finde an der Sache ist, dass die Serie nicht auf einmal rausgekloppt wird und ihr euch sofort durch alle Folgen ackern könnt, sondern dass sie jetzt im wöchentlichen Rhythmus veröffentlicht werden.
Siehst du, ich möchte dir ins Wort fallen. Siehst du, diesmal hast du aber schön deutlich artikuliert. Du hättest auch sagen können, binge-watchen, aber du hast durchackern gesagt.
Danke. Ja, ich habe bewusst den Begriff vermieden, weil ich den auch total doof finde. Aber gut. Egal. Aber finde ich eine coole Sache. Also, man muss dazu sagen, für diejenigen, die jetzt sagen, geil! Wenn ihr des Englischen nicht so mächtig seid und ihr auf die deutschen Folgen hofft, müssen wir euch enttäuschen, weil es ist natürlich auf dem US-Kanal und da wird natürlich nur der O-Ton geboten, also nur auf Englisch.
Ja, das ist schade, aber ich muss ja bei jeder Gelegenheit ausschweifen und muss dann nochmal verweisen. Wir haben ja deutsche, zumindest bei Real Ghostbusters, deutsche DVD- und Blu-ray-Veröffentlichungen.
Richtig.
Die ihr euch ins Regal stellen solltet, möchte man meinen.
Die man in Kürze auch bei uns gewinnen kann.
Genau. Einfach Die Leute denken jetzt wieder, ah, der wieder, weißt du, weil, was ist er? Nee, aber es geht einfach darum, dass die deutsche Version von Real Ghostbusters zumindest, anders als bei Extreme Ghostbusters, kommen wir gleich dazu, wesentlich besser ist als die Englische. Die Englische ist auch gut.
Ja.
Aber die Deutsche ist besser.
Weiß ich nicht. Also, immer wenn ich es im Original gucke, bin ich immer dazu verleitet, direkt wieder auf Deutsch umzuschalten. Das ist, im Original schaffe ich die Serie nicht. Ich finde es leider sehr runtergeleiert und runtergelesen. Zu wenig Elan dabei.
Eine Freundin hat mal gesagt, es wirkt so, als ob die im Studio saßen und die haben ja auch noch nicht die Animationen vor der Nase, so wie die Deutschen, sondern die Animationen werden dann erst quasi auf die Aufnahmen drauf gemalt, also später. Und sie hat immer so den Eindruck, als sitzen da diese vier Männer, müden Männer und wissen nicht so richtig, um was es geht.
Ja, so kommt es mir auch vor, ja.
Ja, also es ist schon gut. Also die versuchen dann halt auch so ein bisschen eher so in Richtung Original-Filmschauspieler zu gehen. Aber das fand ich halt auch bei dem Deutschen schön. Das sind so diese jungen Stimmen, die sind agil, die sind dynamisch. Ja. Die versuchen nicht, die Filmstimmen nachzuäffen, sondern machen was Eigenes draus, aber bleiben gleichzeitig den Figuren treu.
Richtig, ja.
Ja.
Deswegen, also auf Deutsch einfach genial. Es ist ja auch nicht nur stumpf übersetzt. Es ist wirklich, es hat kleine eigene Gags mit drin und so. Und es macht total Spaß. Und man merkt halt auch, die Sprecher, die sprechen nicht, sondern die sind voll drin in den Rollen, spielen mit sozusagen. Also das finde ich toll. Also ich liebe das auf Deutsch einfach.
Ja, das ist. Nichtsdestotrotz, Englisch ist jetzt auch nicht schlecht. Deutsch ist nur besser. Und ihr könnt euch das dann jeden Samstag, also soll es rauskommen. Das heißt, wenn diese Folge Spectral Radio raus ist, ist schon die erste Folge veröffentlicht worden. Ist dann schon 2 Tage raus.
Ich find,
bin mir gespannt, ja, ob das dann irgendwie so ja, in der richtigen Reihenfolge veröffentlicht wird und alles.
Da bin ich auch gespannt. Ich finde es eigentlich von der Veröffentlichungsweise ganz cool, weil es ist ja schon so ein bisschen, man versucht ja wieder so ein bisschen Retro-Feeling reinzubringen, indem man sagt, gut, das ist jetzt wieder so ein Samstags-Cartoon, den man raushaut. Das finde ich ja eigentlich ziemlich cool. Also
ist total charmant. Und ich finde das auch nicht schlecht. Also ich war ja mal total dagegen, dass man so, einige Sachen gehören nicht auf YouTube. Ich finde es zum Beispiel schade immer, wenn so einzelne Filmszenen bei YouTube veröffentlicht werden. Oder du hast so Videos auch auf dem Kanal eben. Best of Ray,
ja,
Best of Winston. Ja. Und ich denke mir dann immer, Alter, das ist Ausverkauf. Ja, das, wenn du den Film gucken willst, guck dir den Film an. Und nicht irgendwie so ein Best of. Damit, weiß ich nicht, mache ich mein Filmerlebnis auch. Ist egal, ich bin ja da eh speziell.
Ups, nee, ich finde auch, das ist ja so ein bisschen verramschen. Also, keine Ahnung, man schnippelt Sachen zusammen und reißt es aus dem Zusammenhang und haut es dann raus, weil es ist genau, ja auch nicht wirklich, man muss ja da nicht so viel investieren, außer dass man ein bisschen rumschneiden muss. Ne? Es
genau,
ist schon.
Genau.
Und ich muss ja auch sagen, so eine Serie auf YouTube in digitaler Form raushauen, ist jetzt halt auch nicht der Mega-Verdienst. Also es ist jetzt nicht so, dass man Sony dafür jetzt beklatschen muss und sagen muss, mega, weil es gibt ja US-Veröffentlichungen und es gibt eine deutsche Blu-ray und DVD und so weiter. Also es ist halt echt jetzt nicht ein großes Kunstwerk.
Das Geile marketingtechnisch ist natürlich, wenn die das jetzt spannen über so einen langen Zeitraum, dann wird ja die Veröffentlichung über das ganze Jahr laufen und noch
darüber länger, hinaus.
Ja, ja, und das gibt natürlich jetzt den Leuten auch, anders als wenn es alles auf einmal rausgehauen worden wäre, gibt natürlich auch den Leuten die Gelegenheit und auch jüngeren Leuten, sich da jede Woche wieder irgendwie reinzusehen, sich vielleicht wieder oder aber auch erstmals mit dieser Welt vertraut zu machen. Wir reden jetzt erstmal nur von Real Ghostbusters, Peter Ray, Egon Winston. So dass man dann halt irgendwie eigentlich so einen relativ kleinen, aber konstanten Werbeeffekt über das ganze Jahr hat, bis dann der Film halt rauskommt.
Ja, also.
Und dann weiß der eine oder andere vielleicht auch, um wen es da geht.
Ja, das stimmt schon. Also es ist, klar muss man sagen, YouTube, da erreichst du natürlich mehr Leute. Und klar werden mehr Leute die Serie gucken, wenn sie nicht erst irgendwie 30, 40 Euro oder die Boxen kosten inzwischen sogar mehr Euro dafür ausgeben muss, um die Serie gucken zu können. Natürlich ist es verlockender, wenn man es kostenlos bei YouTube gucken kann. Das muss man auch klar sagen. Und ja, ich denke mal schon, da wird man, wie du schon sagst, auch wieder eine jüngere Zielgruppe erschließen können. Insofern, also schon, ist schon eine Win-Win-Situation für Sony.
Ja, die müssen sich halt auch überlegen, was machen wir, wie spannen wir da jetzt den Bogen bis zum November?
Ja, genau.
Und im Grunde genommen, die Serien liegen da fertig rum und dann kann man die raushauen. Es ist ja zumindest bei Real Ghostbusters, ist es ja auch nicht so, als ob da jetzt im Heimkinobereich noch nichts gemacht wurde. Wir haben hier unsere sehr güldenen Veröffentlichungen. Die Amis hatten vor 11, 12 Jahren hatten die diese fette Time-Life-Box und seitdem zumindest halt so, ja, relativ 0815 rausgehauene Boxen, aber alle paar Jahre mal wieder kamen Boxen raus. Also das ist ja schon verwertet worden. Das kann man sich auch ins Regal stellen. Das gilt halt für die nächste Serie leider nicht, über die wir jetzt dann gleich sprechen, aber der Werbeeffekt ist natürlich golden.
Das stimmt.
Ja, willst du?
Ich sammel mich gerade, warte. Also,
Danny sammelt sich.
Das ist ja noch nicht alles.
Ne, Moment. Pass auf, ich muss vorher eine Geschichte erzählen.
Ja, bitte.
Und du, ja, tut mir leid.
Nee, alles
frag gut. Frag erst, willst du und dann will ich eine Geschichte erzählen.
Mach ruhig, alles gut.
Das ist ganz schlimm. Also, eine persönliche Geschichte zwischen Danny und mir. Also, der Danny benachrichtigt mich über WhatsApp. Hey, Timo, pass mal auf. Ich habe jetzt die Nase voll mit Warten. Ich muss mir jetzt diese Bootleg-Serie holen von Extreme Ghostbusters. Ich sag, wart ab. Da, wenn irgendwas passiert, dann dieses Jahr mit dem Film oder um den Film rum. Irgendwas werden die machen. Ja, aber das wird lieblos. Ich mach das jetzt tralala und ich bestell das jetzt. Der Gedanke, sich diese Bootleg-Box zu kaufen, irgendwann mal zu bestellen, ist schon älter. Ja? Aber er bestellt sie sich. Was macht Sony? Da sagt sich der höchsten Chefetage wahrscheinlich einer, aber den würgen wir jetzt richtig eine rein, weißt du? Das ist jetzt die persönliche Rache dafür, dass du diese Bootleg-Box bestellt hast.
Darf ich kurz meine Gefühle beschreiben, als ich die Newsmeldungen bekommen habe?
Ja, ich bitte also darum.
Zuerst mal liebe Grüße an Robert, der mir das früher geschickt hat als du, mein Lieber. Ich bin schwer enttäuscht.
Ja, dir. Was glaubst du, von wem ich das erfahren habe?
Siehst du mal.
Grüße an Robert.
Liebe Grüße an der Stelle und vielen Dank für die Meldung. Das war was. Ich habe das heute Morgen so, ich habe ja heute frei gehabt, deswegen habe ich ein bisschen länger im Bett gelegen und habe das dann so im Halbschlaf so drauf geguckt und dachte mir so, Extreme Ghostbusters auf YouTube ist nicht euer Ernst. Es ist doch nicht euer Ernst. Das war die Reaktion so. Dazu muss ich aber sagen, ja, also die Blu-ray wird, also da sind die Folgen höchstwahrscheinlich in besserer Bildqualität drauf. Also das.
Man muss ja auch dazu sagen, du hast ja dann trotzdem noch den Luxus. Erstmal ist wahrscheinlich die Bildqualität besser und zweitens hast du dann die ganze Serie auf einem Schlag. Kannst dann gucken, welche Folge auf die du gerade Bock hast. Genau. Du musst dann nicht irgendwie vielleicht wochenlang warten, bis da was kommt. Also ist ja auch was anderes. Also man will sich das ja trotzdem ins Regal stellen.
Ja, klar.
Für mich ist das auch so. Also wenn die jetzt noch mal irgendwie öffentlich raushauen würden, würde ich sie mir trotzdem noch mal kaufen.
Ich auch, sofort. Also
vorzugsweise auf Blu-ray, wo wir ja wissen, dass sie in HD vorliegt. Fürs, ich glaube, kanadische Fernsehen oder so. Aber worum geht's eigentlich? Also neben Real Ghostbusters kommt auch Extreme Ghostbusters. Sollte vielleicht mal auch mal sein.
Kam wahrscheinlich noch nicht so richtig raus, ja. Extreme Ghostbusters, ja, jetzt auch, startet auch wie The Real Ghostbusters am Samstag, also quasi jetzt schon die erste Folge Mittwoch. Verfügbar. Bitte?
Mittwochs.
Oh, Entschuldigung, ich wollte keine falsche Meldung streuen.
Ja, das ist meine Überschrift, die ist eine falsche Meldung.
Du Sack.
Meine Schuld, ich schrieb Real Ghostbusters und Extreme Ghostbusters ab Samstag offiziell auf YouTube, was so klingt, als wäre ab diesem Samstag alles sofort offiziell bei YouTube. Aber ich wollte nicht schreiben, Real Ghostbusters ab Samstag offiziell auf YouTube und Extreme Ghostbusters ab Mittwoch nachgereicht.
Geil.
Also am Samstag geht es so los mit den beiden Serien nach und nach. Aber die Extreme hauen sie jeden Mittwoch eine Folge raus.
Sehr schön. Ja, also ist natürlich total cool. Also wie gesagt, ist natürlich auch, also wenn ich mir jetzt die Blu-ray-Box nicht bestellt hätte, wäre die Freude noch ein bisschen größer. Aber ich freue mich natürlich für alle, die Serie gerne gucken wollten und keine komische, halblegale Blu-ray oder so kaufen wollten. Freue ich mich natürlich für alle mit. Und nichts Destotrotz, dadurch, dass es ja auch meine Herzserie ist, The Real Ghostbusters auch, aber Extreme Ghostbusters ein bisschen mehr, das ist natürlich trotzdem schön. Und auch, dass man hier wieder diese wöchentliche Veröffentlichungsweise wählt, finde ich eigentlich eine total schöne Sache. Und auch hier gilt, man erschließt sich wieder ein größeres Publikum dadurch. Die Serie ist auch sehr, sehr PC mit der Zusammenstellung des Teams, muss man ja auch sagen. Deswegen trifft es ja auch den Zeitgeist. Wir haben das ja schon so oft gesagt. Eigentlich war die Zeit, war die Zeit ihrer Serie, die Serie ihrer Zeit weit voraus. So rum.
Das stimmt, ja. Und da muss man halt auch noch mal dazu sagen, dass die Serie in Englisch wesentlich besser ist. Da ist es nämlich umgedreht.
Ja, ja.
Da ist die deutsche Version lieblos und eine Vollkatastrophe, haben wir auch schon oft genug gesagt, unserer Meinung nach. Und die englische ist super saugeil. Ja. Richtig, richtig toll besetzt. Machen das alle sehr, sehr gut. Und für mich ist es ganz schön gewesen, weil ich habe die Serie ja noch digitalisiert von meinen alten VHS-Aufnahmen auf Deutsch komplett. Aber wie gesagt, ist nicht so toll. Gucke ich mir manchmal an, weil es nostalgisch ist und weil ich keine andere Möglichkeit habe, die späteren Folgen zu sehen. Es gab ja die DVD mit den ersten 13 Folgen. Und dann kannst du es dir auf Deutsch, in Englisch angucken, noch ein paar andere Sprachen. Aber der ganze Rest halt irgendwie, den habe ich nur als verwaschene Aufnahmen. Und auch die englischen Uploads auf anderen YouTube-Kanälen von irgendwelchen Privatleuten, die das im Disney-Channel, das ist ja furchtbar anzusehen.
Man kann sich das Mickey Maus-Logo im Bild unten links, ey, oh, ätzend.
Und es ist halt pixelig hoch 10. Ja. Das sieht aus wie Raubkopie aus den 90er Jahren. Das geht gar nicht. Deswegen ist das für mich ganz schön. Man muss mal gucken, was das für eine Bildqualität hat. Das Intro, das sie hochgeladen haben, war 480p, das ist SD. Das ist normal, reicht mir auch schon. Also wenn die jede Woche eine Folge hochladen, dann bemühe ich meinen YouTube-Downloader und
schon klar.
Bastel ich mir vielleicht.
Das ist ja auch so ein Ding, man kann sich ja trotzdem irgendwie eine DVD oder Blu-ray selber kreieren. Also das ginge ja schon.
Ja.
Also wenn Sony es nicht gebacken kriegt, da mal einen physischen. Das ist ja auch so ein Ding. Ich meine, ja, schön, dass man die Serie gucken kann, aber das ist natürlich für jemanden, der noch so ein bisschen, also der gern noch halt wirklich so ein Bildtonträger, so eine DVD oder eine Blu-ray in der Hand haben möchte, im Regal haben möchte, mit schöner Verpackung und so, ist natürlich immer schade, wenn man es nur in digitaler Form hat, aber es ist halt besser als gar nichts. Das muss man auch sagen.
Ja, ist halt auch einfach nochmal ein Backup, ja. Wenn du das auf irgendeinem YouTube-Channel, das kann ja jeden Tag gelöscht werden.
Das Ding ist auch, wie gesagt, also das ist jetzt was so die Handhabung der Serien angeht, da bekleckert Sony sich nicht mit Ruhm. Das muss man auch sagen. Also gerade Extreme Ghostbusters hat ja echt eine Fangemeinde auch. Natürlich nicht so eine große wie The Real Ghostbusters, aber es ist ja eine Fangemeinde vorhanden. Das heißt, wenn die wirklich einfach nur die Folgen irgendwie auf eine DVD oder sonst was klatschen würden, sie haben es ja in HD vorliegen oder zumindest in hoher Auflösung, das kostet dir ja echt nicht viel Geld. Das ist ja keine Mühe. Man muss nicht irgendwas aufwendig restaurieren, man muss dann nichts neu zusammenschneiden oder irgendwas. Du müsstest es noch nicht mal mit einem fetten Bonus raushauen. Sie könnten auch sagen, okay, wir hauen das jetzt einfach mal als Box so raus, fertig. Würden Leute kaufen, es wäre kein großer Aufwand, es wäre kein Verlust für Sony, gar nichts. Aber dass das einfach so gar nicht passiert, das erschließt sich mir nicht.
Ja, ich glaube höchstens, dass die sich da irgendwie finanziell nicht mehr viel von ich habe das ganz oft gesehen, dass gerade so Trickserien aus den 80ern, 90ern mittlerweile von den jeweiligen Rechteinhabern immer mehr und mehr auf offizielle Kanäle hochgeladen werden. Das ist dasselbe mit He-Man gewesen damals. Da gab es erst ein paar Veröffentlichungen von so kleinen Liebhaber-Label. Und als die dann irgendwie größtenteils abverkauft waren, mittlerweile kann ich alles auf He-Man Official gucken. Das ist jetzt bei Ghostbusters halt auch so weit. Und ich glaube auch bei allen möglichen anderen Sachen, keine Ahnung. Saber Rider und Schlag mich tot und wie die alle heißen. Biker Mice from Mars.
Ich überlege gerade, Filmations Ghostbusters, ist das auch ein offizieller Kanal, der die ganze Serie hochgeladen hat? Ich bin mir nicht sicher.
Die Folgen sind alle offiziell hochgeladen auf, ich weiß nicht, wie der Kanal heißt, aber ich glaube, Original Ghostbusters heißt der, glaube ich. Das ist der offizielle Kanal.
Okay, gut, alles klar. Nee, dann
vom Rechteinhaber DreamWorks Productions mittlerweile.
Ja, also wer die Serie gucken möchte, ist klare Empfehlung, wie gesagt, im O-Ton auf Deutsch Wenn ihr, wenn ihr Extreme Ghostbusters auf Deutsch hören wollt, dann hört euch die Hörspiele von Timo an, die neuen, weil da hört ihr die besten Versionen davon. Ne? Nur so als Tipp.
Das ist, ist das schön, wenn andere, da muss man es nicht selber sagen. Nein, aber ich freue mich total drauf. Ich werde mir jede Woche, werde ich mir das neueste Video angucken und downloaden und auf dem USB-Stick ziehen.
Ja.
Erstmal. Und irgendwann kommt es vielleicht auch auf DVD.
Ich melde mich, wenn ich die Blu-ray habe und werde dann mal mitteilen, wie da so die Qualität ist und so.
Das, ja, ich glaube, mir reicht SD-Auflösung. Keine Ahnung. Also wenn der jetzt mit HD super genial aussieht, ich bin da jetzt nicht so anspruchsvoll. Ich bin ja auch bei diesen alten Serien einfach gewohnt, dass das Bild ein bisschen verwaschener ist, weil ich kenne es von früher. Das hat auch diesen nostalgischen Flair. Wichtig ist für mich, dass ich alle Folgen in ansehbarer Qualität vorliegen habe. Und am besten in Englisch bei Extreme Ghostbusters halt.
Na gut.
Das habe ich ja dann. Das wäre ganz cool. Das ist lustig. Du brauchst dir eigentlich nur eine geile DVD oder Blu-ray-Hülle basteln. Ja. Du musst das ja noch nicht mehr auf DVD oder Blu-ray selbst kopieren. Es reicht ja, wenn das du legst halt einen USB-Stick in die Hülle. Den brauche ich nur an meinen Fernseher anschließen.
Ja.
Da brauche ich ja keine Disc mehr einschieben. Es ist ja alles so gemütlich geworden und luxuriös. Ja.
So ist das.
Gut. Extreme Ghostbusters. Also, die erste Folge Real Ghostbusters, wenn ihr das hört, wenn unser Spectre Radio rauskommt, ist schon raus. Die habt ihr natürlich alle schon gesehen. Extreme Ghostbusters kommt übermorgen raus. Aus eurer Perspektive.
Also, wenn ihr die Folge direkt am ersten Tag hört, also diese Podcast-Folge.
Natürlich hören die Leute die Folge am ersten Tag. Ich bitte dich. Ich bitte dich.
Nö, nee, brauchst du nicht. Alles gut. Ich mach
das natürlich. Ich hoffe, dass die keinen Mist bauen und dass die halt wirklich die Folgen chronologisch raushauen. Nicht, dass dann irgendwie so eine mittlere Folge dann auf einmal kommt und die Leute sagen, wer ist das? Was sind das für Leute?
Wäre natürlich bei Extreme Ghostbusters richtig fatal, wenn man da irgendwie mit, keine Ahnung, der Golem erwacht beginnt und dann haut man als 10. Folge die Rückkehr der Ghostbusters Teil 2 raus und denkt sich, was ist denn da los? Ist nicht so, dass ich das Sony nicht zutrauen würde, aber wir hoffen natürlich das Beste.
Ja, na, wir hoffen alle das Beste, aber unserer Meinung nach wäre das schon möglich.
Unserer bescheidenen Meinung nach. Jawohl. Ja, dann haben wir die News eigentlich durch, oder?
Wir haben die News durch.
Wunderbar. Dann kommen wir jetzt zu unserem Thema der Woche.
Toilettengang.
Machen aber. Das hättest du nicht sagen wollen. Ich hätte das so. Jetzt muss ich das wieder rausschneiden, Mann. Das hat der Timo nicht gesagt. Wir machen jetzt natürlich eine Werbung und dann sind wir wieder da mit dem Thema der Woche. Bis gleich.
Ghostbuster! Die lustigen Geister sind jetzt frei. Und du bist dabei mit deinen Geisterjägern. Ein Riesenspaß. Komm mit, gib Gas.
Da, der dicke Marshmallow-Geist.
Könnt ihr ihn schnappen?
Ja, wir haben ihn.
Ghostbusters, wer wagt die lustige Geisterjagd?
Thema der Woche.
Das Thema der Woche, ihr Lieben, ist kein Geheimnis, denn es steht auf dem Cover und in der Folgenbeschreibung und im Titel dieser Folge. Wir sprechen über quietschende Spielzeuge.
Oder alle so verwirrt. Spielzeug. Hä? Ich habe da was ganz anderes gelesen. Hä?
Boah, die verarschen einen voll, ey. Direkt mal deabonniert. Nein.
Darf ich mal in aller Öffentlichkeit, bevor wir drauf zu sprechen kommen, fragen, ist das in Ordnung? Ich teaser das immer in meinem Instagram. Shandor Society.
Die Schleichwerbung hier, ey.
Ich habe heute wieder das Thema der Woche geteasert.
Echt?
Ist das okay? Habe ich, ja, du warst doch nicht aktiv. Ich habe auch, ist mir schon aufgefallen, dass ich von dir kein Like bekommen habe. Das ist.
Entschuldigung. Ich hab heute wirklich echt wenig auf mein Smartphone geguckt. Außer heute Morgen halt.
Ich beneide dich echt, das ist eine Fähigkeit.
Ja, die habe ich nicht immer. Das war, glaube ich, eher, also das hatte damit zu tun, dass ich halt viel unterwegs war heute und viel um die Ohren hatte. Also ich hatte nicht viel Zeit, darauf zu gucken. So.
Gestern Abend auch. Ey, ich schicke dem um 22 Uhr, schicke ich dem die Nachricht mit Extreme Ghostbusters auf YouTube. Und der reagiert einfach nicht. Und ich denke mir, boah, der schlägt gerade alles zusammen, weil er so sauer ist, dass er das gerade in der Box bestellt hat. Und jetzt veröffentlichen die das. Und Der ist am Kochen gerade.
So, das kann ich direkt mal entmystifizieren. Ich habe im Bett gelegen und geschlafen zu der Zeit. Total verrückt. Ich war so müde. Ich weiß nicht, ich habe ja mit meiner Frau gestern noch Ghostbusters 1 geguckt. Und dann waren wir so müde, dass wir direkt ins Bett gegangen sind.
Ja, gut, wenn man sich mit sich selbst und dem eigenen Körper einig ist, dass man ins Bett gehen sollte, dann soll man das auch machen. Ne? Ich meine,
ja, habe ich dann
das ist, gemacht. Ja, wenn man so im Einklang mit sich selbst ist, das finde ich total toll. Bei mir ist es so, mein Körper sagt, ey, ich bin jetzt müde. Und das sind die Momente, wo mein Geist sagt, yeah,
jetzt geht's ab. Jetzt nochmal aktiv werden.
Genau, ja. Genau, jetzt nochmal aktiv werden. Das macht man ein paar Jahre. Und dann ist man 40 plus und man fühlt sich aber wie 60 plus. Aber es lohnt sich. Ja. Egal. Das ist ja nicht das Thema der Woche. Egal. Nicht in eurem Fitness-Podcast Nummer 1 hier, sondern was haben wir denn?
Wir haben heute ein Thema geplant. Mal gucken, ob wir es durchhalten. Das ein bisschen anspruchsvoller ist. Wo ich mich übrigens, als wir so die Themenliste für Spectral Radio die nächsten Monate und so weiter geplant haben, wo ich mich gefragt habe, warum wir da nicht eigentlich schon früher drüber gesprochen haben, weil eigentlich wäre das, finde ich, naheliegend gewesen. Aber das machen wir jetzt halt. Wir sprechen über das Sounddesign in Ghostbusters und damit meinen wir nicht nur die Filme, sondern wir werden das auch so ein bisschen zumindest ein wenig auf die Serien und Videospiele und so weiter und Hörspiele auch ausweiten, so ein bisschen vergleichen und mal gucken, was dabei herumkommt.
Also wir sprechen über das Sounddesign in Ghostbusters generell.
Richtig, also im Ghostbusters-Franchise, was alles so da zusammenhängt, wo man Klänge hat.
Wo man Klänge hat. Also wir reden heute nicht über Comics.
Das ist so die kleinste Beschreibung. Und weil ich ja gerade auf Wikipedia unterwegs bin, weil sich jetzt bestimmt Leute fragen, vielleicht, was genau ist denn eigentlich das Sounddesign oder was beschreibt das? Ich werde jetzt nicht den Artikel vorlesen, weil das kann ja jeder. Also mit dem Sounddesign fassen wir im Prinzip alles zusammen, was so mit der Musikinszenierung zusammenhängt, mit Geräuschen, wie die eingesetzt werden. Und natürlich werden wir auch so ein bisschen Entstehung mit aufgreifen. Das ist nämlich auch ein ganz spannendes Thema, gerade zum ersten Film. Da glaube ich, kannst du auch ein bisschen mehr zu sagen, weil du da ja durch deine Hörspiele auch ein bisschen mehr Einblicke hast und da ja auch.
Steht da tatsächlich Musik mit?
Also hier stehen Klänge und Geräusche, aber hier steht auch funktionelle Musik.
Ach so, okay. Das schließt dann so Sachen wie Popmusik und Score aus. Das ist
ja, also
okay. Also Sounddesign ist eigentlich alles, was ihr, wenn ihr einen Film guckt, hört, außer die Musik. Also Dialoge, Umgebungsgeräusche, Soundeffekte, alles, was ihr hört, aber auch, was ihr nicht hört. Das heißt, wenn Stille ist, dann ist das auch eine bewusste Entscheidung desjenigen, der das Sounddesign macht. Das ist einfach, also, ja, wie es das Wort sagt, also alles, was ihr hört. Außer wenn Ray Parker Jr. singt, dann das ist nicht Sounddesign, das ist Ray Parker Jr. Aber das ist ja klar.
Bastard makes me feel good. Entschuldigung, da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet. Ja, also, ich habe heute sehr lange überlegt, wie leiten wir das Thema am besten ein. mitten reintauchen ist ja auch blöd, aber so eine kleine Einführung habe ich mir dann doch vorbereitet. Es ist ja so, dass für einen Film das Sounddesign absolut wichtig ist. Und ein gutes Sounddesign, im besten Falle hebt es einen Film wirklich auf eine neue Ebene und man hat ein ganz besonderes Erlebnis mit dem Film, halt nicht nur visuell, sondern auch klanglich und es ist alles auch sehr im Einklang miteinander und greift wie Zahnräder ineinander. Gott, was für ein Vergleich. Im schlechtesten Fall geht es an einem vorbei und man denkt sich, hä, war da was? Und bei Ghostbusters geht's mir so, dir wahrscheinlich auch, würde ich mal vermuten, weil sonst wären wir keine Fans und würden uns jetzt drüber unterhalten, über dieses Thema. Ich finde, Ghostbusters ist wirklich ein Beispiel dafür, wie gut und wie prägnant das Sounddesign bei einem Film sein kann.
Ja, also, ja.
Cool, danke. Kommen wir zum nächsten Thema.
Nein. Also, man muss dazu sagen, dass auch ein Sounddesign, das, an das man sich null erinnern kann, ein brillantes Sounddesign sein kann. Das Sounddesign ist ja dafür da, es soll ja irgendwas untermalen, was auch immer der Regisseur erzählen will. Und in einer ruhigen Stimmung, wenn es halt kein Effektfilm ist, zum Beispiel, oder so, dann, es kommt immer darauf an, was gesagt werden will. Ja, natürlich, wenn du jetzt ein Protonenpack hast in der Szene, dann ist das was, was eher in Erinnerung bleibt, als in der Szene, wo jemand am Strand steht und vielleicht nachdenkt und über sein Leben sinniert und du hörst immer nur das Rauschen des Meeres oder eben hörst gar nichts, weil der nur nachdenkt. Auch das kann ein total gutes Sounddesign sein, nur eben dann für diese Art, was auch immer bezweckt werden will. Keine Ahnung. Aber Ghostbusters ist natürlich einer der Filme, wo das Sounddesign und die Soundeffekte sehr ikonisch sind, aus Gründen, weil da Leute am Werk waren, die sich Gedanken gemacht haben, wie es ein bisschen individueller sein kann.
Das sollten wir vielleicht auch noch mal vorab noch mal aufgreifen, was ja auch immer wieder hervorgehoben wird, wenn man sich Dokus, Making-ofs, wie auch immer anguckt oder eben auch so Bücher wie The Inside Story und so weiter oder The Ultimate Visual History durchliest. Mhm. Eine Sache, die oft gesagt wird, ist ja von den Machern, dass man natürlich auch so ein bisschen Angst hatte, dass Leute sagen, das ist doch alles totaler Bullshit und das funktioniert ja gar nicht in echt und das ist doch alles Blödsinn, was ihr euch da ausgedacht habt, das ist lächerlich. Deswegen war es ja wichtig, dass man sich auch so ein bisschen oder ein bisschen mehr auf die echte Physik berufen hat und dass man natürlich auch geguckt hat, oder würden solche Sachen theoretisch funktionieren. Also es hat ja alles schon irgendwie was Geerdetes und einen gewissen Realismus.
Mhm.
Und deswegen ist natürlich, wenn man sich, es gibt ja auch YouTube-Videos, die so die Funktionsweise vom Protonenpack erklären. Und deswegen finde ich, passt es da halt auch so mit diesem Sounddesign so gut, weil man hat halt irgendwie so ein Gerät, das halt so sieht, als hättest du es halt irgendwie selber zusammengeschreddert, zusammengedengelt. Es sieht halt total nachvollziehbar aus, so, wenn man es auf den ersten Blick sieht. Also man kann sich ja schon, wenn man das Pack sieht, auf den ersten Blick und man weiß, wozu das im Film da ist, kann man sich schon so ein bisschen vorstellen, okay, da könnte das sein, da könnte das sein. Und da hat man sich ja schon Gedanken gemacht. Und das merkt man halt auch in der Klanggestaltung, weil es eben auch diesen erdigen, dieses Feeling hat, dass es wirklich was Normales oder was Realistisches sein könnte.
Ja. Ja, das Schöne am Protonenpack, ich glaube, das Protonenpack ist so neben dem Laserschwert bei Star Wars so eins der ikonischsten Dinge tonal, eins der ikonischsten Gadgets. Also da gibt es so also ein paar, keine Ahnung. Also wenn man irgendwie den Klang vom DeLorean hört, der ist dann vielleicht auch noch mal so in der Liga oder es gibt so ein paar Sachen, also nicht wirklich viele. Und gerade kommen wir später auch noch drauf zu sprechen, neueren Filmen, ich glaube, es ist so ziemlich alles durcherfunden worden. Aber es hat ja einen Grund. Du musst ja nur diesen Klang hören und du kannst das zuordnen. Ja, das ist ganz schön. Und es wäre ja auch leicht gewesen, das gilt auch für das Visuelle, wenn du diesen Protonenstrahl zum Beispiel darstellst, hättest du einfach als normalen Laserstrahl darstellen können. Aber es hat dieses wabernde, fluktuierende, das du ja auch hörst. Und es ist halt was Eigenes. Und du kannst es nachvollziehen. Das, was du gerade gesagt hast, dieses zusammengeschusterte und auch gefährliche, wenn die ihre Packs starten. Und du merkst schon, dass da was richtig am Arbeiten ist irgendwie. Das ist halt mega ikonisch.
Zumal das ja auch eben deswegen so gut ist, weil es ja wirklich auch tonal einfach gut zum Film passt und thematisch. Ich meine, wir haben jetzt hier eine Truppe, die Geister fängt und beseitigt, die halt einfach so ja paranormale Kammerjäger sind. Ja, das siehst du an den Uniformen, dass einfach so Flieger Overalls sind. Also die sehen ja halt wirklich einfach aus wie halt so eine Kammerjägertruppe so ein bisschen. Und da passt es halt, dass sie eben dieses schwere Gerät haben, was einfach irgendwie so, sag ich mal, ja, realistische, in Anführungszeichen, Klänge hat, also dieses Hochfahren vom Pack und so weiter, das klingt ja halt so, als würde so ein schweres Gerät starten. Und es ist ja auch nicht so wie in einem Science-Fiction-Film, wo du halt irgendwie diese typischen Laserwaffengeräusche hast, so ein Zap ja. oder sowas, ne? So ein Piu, Piu. Sondern du hast halt diesen Strahl auch, der einfach auch so klingt, als würdest du einfach was Schweres abfeuern, als würde da was passieren, als würde da irgendwie eine Physik stattfinden.
Ja, es ist halt das Schöne am diesem Sound, Teil des Sounddesigns, an diesem Soundeffekt ist halt, der unterstützt halt auch hundertprozentig, also derjenige, der das entworfen hat, sein Name war
Richard Bax.
Danke dir, ich hab's schon wieder vergessen.
Sehr gerne.
Das ist halt gutes Sounddesign, wenn der Sounddesigner, derjenige, der dafür verantwortlich ist, sich Gedanken macht, was will denn die Szene, was will derjenige, der Ivan Reitman in dem Moment sagen. Überlegen wir mal, als wir das zum ersten Mal hören, da sind die drei im Aufzug. Und das ist ja eine komödiantische Szene, ja. Da wird gesagt, okay, die Dinger sind richtig gefährlich. Das sind diese nicht lizenzierten Nuklearbeschleuniger.
Auch kein Testlauf ist ja schon mal, gehabt.
Kein Testlauf, das ist ja schon mal eine Ansage. Und das wäre natürlich albern, wenn was passiert in der Szene? Ray sagt, mach mich an. Egan schaltet ihn an. Und beide, also Peter und Egan ziehen sich so in die ja. Ecke zurück, damit nichts passieren kann. Das ist natürlich total, es ist humoristisches Gold. Und stell dir mal vor, dann hättest du irgendwie so einen Basic-Sound von irgendeinem 0815-Gerät, hätte überhaupt nicht gewirkt. Aber stattdessen hast du dieses bedrohliche Hummen, das sich dann aufbaut. Und es ist natürlich, ja, keine Ahnung. Also ist ja fast so, als ob die beiden, die sich so zurückziehen, von dem Soundeffekt in die Ecke gedrängt werden, ja. weil der so gefährlich klingt. Und das ist halt brillantes Sounddesign, wo das halt alles durchdacht ist und funktioniert. Und ich kann nicht sprechen, egal.
Das macht nichts. Wo wir gerade bei Richard Bax waren, Richard Bax hat ja auch schon bei Apocalypse Now das Sounddesign gemacht. Und das würde ich jetzt auch mal als Film einstufen, wo der Sound und überhaupt die ganze Klanggestaltung auch sehr, sehr wichtig für die Atmosphäre ist. Übrigens auch ein hervorragender Film, kann ich immer nur empfehlen.
Kannst
du teilen.
Ich mag keine Kriegsfilme.
Nee,
aber es ist ja ein Antikriegsfilm eigentlich. Von daher zählt er ja nicht.
Ja, genau. Nee, und ja. Bei Richard Bax ist es so, dass er speziell auch bei Ghostbusters keine Stock-Sounds benutzen wollte. Also das heißt, er wollte jetzt auf keine Datenbanken zurückgreifen, also Klänge, die es halt schon gab, sondern der hat selber die Klänge hergestellt. Und das finde ich halt so spannend, weil das ist was, was halt total zu diesem Thema passt, dieses Do-it-yourself-Ding, was wir auch schon so oft gesagt haben, was ja in Ghostbusters sehr vorherrscht, was wir auch gerade gesagt haben, was sich in dem Proton-Pack oder generell in dem Equipment widerspiegelt, dass es halt selber zusammengeschustert ist. Und so ist halt auch einfach, sind die Klänge entstanden. Also der Typ hat das selber gemacht. Der hat zum Beispiel für den Marshmallow-Mann, wenn er so aufstampft, hat er einfach an so einem Lederstuhl mit dem Finger gerieben und hat das dann halt entsprechend verlangsamt und so. Also das finde ich halt spannend. Oder eben den Klang, die Sirene vom Ecto 1, ne, wo wir auch schon mal drüber gesprochen haben, dass das irgendwie ein Leopardenschrei war, das glaube ich, ne?
Ja.
Und das hat er halt in die Länge gezogen, rückwärts abgespielt und dann noch Filter drüber geknallt, verändert, sodass halt diese Sirene bei herauskam. Und das finde ich total irre, dass was für eine Mühe und was für eine Liebe dahinter steckt.
Übrigens Trivia, wo wir gerade über die Ecto 1-Sirene reden, die in der Montageszene in Ghostbusters 1 klingt sie anders, ist eine andere Sirene.
Stimmt, du hast recht.
Normalerweise haben wir das und da ist es und das ist nur in dieser einen Szene und es fällt nie jemandem auf und es wird nie irgendwie thematisiert und es ist lustig, als ob es schneller gehen muss, weil das nur so eine kurze Sequenz ist.
Ja.
Aber sie ist ähnlich genug, aber sie ist ein bisschen anders, wenn man nur gerade. Ich habe es auch immer unterbewusst nur wahrgenommen. Ich habe es jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast hier irgendwo dann wahrgenommen irgendwo.
Mir fiel das gestern aber auch wieder auf im Film. Also
ist dir von dir aus aufgefallen? Ich habe es immer unterbewusst wahrgenommen, aber nie so bewusst in Frage gestellt.
Mir fiel es schon auf. Gerade weil ich mich noch mit meiner Frau vorher so über diese erste Ecto 1-Szene so gefreut habe. Ne? Ja. Weil das ist ja eh immer dieser Gag im Film. Naja, sie werden absolute Diskretion wahren und dann erstmal voll auf die Sirene hauen, losbrüllen. Ja, nein! Und dann rennen die los und schmeißen sich in ihre Overalls und dann fahren die mit diesem blinkenden Etwas, mit dieser lauten Karre durch die Gegend. Das ist so Comedy-Gold, wirklich. Und auch da wieder das Sounddesign einfach so brillant, weil diese Sirene einfach auch so geil ist. Das ist halt was total eigen ist. Also man hat nicht einfach irgendeine Sirene, die wie so ein Polizeiwagen klingt oder so. Du wolltest was sagen?
Ich dachte als Kind immer, das ist einfach eine alte Sirene, wie sie dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr benutzt nicht mehr benutzt wurde. Das ist gar nicht so ein schwieriger Satz gewesen.
Das macht nichts, Timo. Es ist schon spät und
Und erst später ist mir bewusst geworden, dass das was Eigenes ist. Ich dachte, das ist irgendwie so eine alte, rostige aus den 40er Jahren oder so vielleicht. Sie klingt ja auch ziemlich runtergeschreppt.
Das stimmt.
Das ist ganz lustig. Also, dass das ein Jaguar, Puma, Leopard war, das darauf wäre ich nie gekommen.
Ich auch nicht.
Das Lustige ist, wenn du das weißt und du denkst jetzt rückwärts und du nimmst ein bisschen Hall raus, kannst du es sogar so ein bisschen zurechtdenken.
Ja.
Ein bisschen. Aber der Herr Becks hat ja auch gesagt, er hat das so verfremdet, dass er möglichst, dass es nicht mehr rückgängig zu machen ist von jemand
anderem. Genau.
Ja. Nee, ich find's immer lustig, wie so Geräusche zustande kommen und du rechnest ja nicht damit. Keine Ahnung. Wenn Knochen zerplatzen, dann werden Melonen zerschlagen und so. Und der Protonenstrahl ist unter anderem ist eine Flugzeugturbine gewesen, die verfremdet wurde, ja. Jetzt stell dir mal stehst vor einer Flugzeugturbine und du verfremdest ein bisschen, dann kommt es schon so hin, aber da kommt man nicht drauf. Jetzt bin ich wieder an meinen Tisch gekommen.
Na, sowas. Ich muss
wieder was rausschneiden.
Na, sowas.
Ja.
Aber das ist halt, wo du gerade auch über dieses Einschaltgeräusch vom Pack gesprochen hast, ist ja auch was, wo ich auch so als Kind immer das Gefühl hatte, das ist halt ein Klang, der ist total nachvollziehbar und das passt für mich auch irgendwie so optisch, sag ich mal, weil du ja dieses Zyklotron hinten hast, was sich dreht und dieses Hochfahrgeräusch, das war für mich immer nachvollziehbar, dass sich da irgendwas auflädt, dass da irgendwas passiert. Also so klingt das halt. Ne? Also dass da einfach diese ganze Energie freigesetzt wird und so. Das finde ich total cool. Also das ist immer, wenn ich die Filme gucke, ist irgendwie einer der geilsten Momente überhaupt, wenn diese Packs zum ersten Mal eingeschaltet werden oder generell, wenn ein Protonenschrei abgefeuert wird und man das Gefühl hat, da passiert irgendwas mit. Also die haben da wirklich Geräte, da ist was Nachvollziehbares, da findet eine Physik statt. Das finde ich total cool. Ich meine, wenn du, also überhaupt nichts gegen Star Wars, ich mag Star Wars auch gerne, aber es ist halt im Science-Fiction-Bereich oft so, dass man was hat und es funktioniert halt, weil es funktioniert so. Ne? Und man hat halt Geräusche, die passen halt und ist halt okay so, ne? Aber du hast nie so wirklich den Fall oder selten den Fall, dass du irgendwie, dass du was Greifbares hast vom Klang her. Hm. Wenn du verstehst, was ich meine. Wahrscheinlich nicht.
Ja. Doch, ich verstehe das total. Okay. Ich bin ein bisschen gütig mit Star Wars, weil es ja ein Märchen sein soll. Das ist ja ein bisschen freigesprochen.
Ja, wie gesagt, ich wollte
wahrscheinlich auch nicht kritischer bei Star Trek oder so.
Ja, ich wollte es auch, wie gesagt, nicht schlecht reden, aber es ist halt gerade so, wenn es um Science Fiction, Fantasy, was auch immer geht, ist man natürlich klanglich eh auch ein bisschen freier. Aber bei Ghostbusters ist es halt wirklich, weil man was machen wollte, was die Leute irgendwie greifen und nachvollziehen können. Ne? Und du hast halt Handwerkertypen, ja, mit diesen schweren Geräten und alles, was damit klanglich auch passiert, ist total nachvollziehbar irgendwie. Du hast nie das Gefühl, naja, da hätte man vielleicht irgendwie einen besseren Sound nehmen können. Oder so. Man nimmt das halt so hin. Also, ich weiß nicht, wie eben, du hast vorhin von dem Lichtschwert gesprochen. Irgendwie auch da ist es halt dieses Geräusch. Man nimmt das so hin, dass das so wum, 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 ne? Ja. Also das macht halt wirklich ein gutes Sounddesign aus, dass du nicht hinterfragst, könnte das echt so klingen, sondern du siehst das und denkst, ja, klar, das passt.
Ja, und das passt natürlich auch umso mehr, wenn es dann was Eigenes ist.
Ja, genau.
Also ich hab hier irgendwo auf der Festplatte noch die Hanna-Barbera Sound Library. Das ist irgendwie so aus den 60er Jahren noch so eine, wie gesagt, eine Bibliothek von Soundeffekten, die so gang und gäbe waren für eine bestimmte Zeit in Hollywood, vor allem in auch Cartoons und so, aber auch in vielen günstiger produzierten Filmen. Und da hast du halt diese Standard-Laser-Sounds und so, die du aus 1000 Filmen kennst und alles. Und es ist schon ganz lustig. Also, keine Ahnung. Ich habe auch mein aus He-Man, mein Battle Cat, nur der ist ein Elefant. Und ja, das ist ganz lustig. Ist lustig. Ja. Und deswegen großartig, dass das so eigen ist, alles.
Wo du gerade von dieser Sound-Datenbank gesprochen hast, ich musste gerade so spontan an den Wilhelm Scream denken, der ja auch irgendwie in allen möglichen Filmen und Serien verbastelt wurde in der Filmgeschichte.
Ja, ja. Den verbastle ich auch manchmal, wenn es geht.
Ich weiß. Das macht immer Spaß. Ich frage mich gerade, in den Filmen kommt der aber nicht vor, oder? In den Ghostbusters-Filmen? Oder ist der da auch irgendwo dabei? Nee, ne?
Ich glaube nicht. Mittlerweile ist es ja auch so, ich glaube, das fing irgendwann. Er war noch in allen Indiana Jones und Star Wars Filmen. Da war das, glaube ich, so, da hatte er seinen Anfang. Ich will auch keinen Mist erzählen, aber ich glaube, dann legte sich's ein bisschen und so seit 20 Jahren ist er dann wieder überall. Ich glaube, mittlerweile ist ja auch eine ganze Generation an Filmemachern damit aufgewachsen, dass das zum guten Ton gehört, den irgendwo einzuarbeiten.
Ja, ne? Stimmt.
Wenn's geht.
Es wird ja auch manchmal wirklich sehr ironisch gemacht, muss man ja auch sagen. Also das ist ja so ein Klang, das ist ja offensichtlich, dass es den halt schon überall gegeben hat und dass die Person, die den offensichtlich gerade ausstoßen soll, den halt nicht echt macht. Also ich habe das Gefühl, da macht man sich inzwischen halt auch wirklich einen großen, großen Spaß draus, diesen scheiß Wilhelm Scream irgendwo reinzuhauen.
Ja, das ist so wahr.
Das ist auch der geilste Schrei, den es gibt in der Filmgeschichte, wirklich. Ich habe nie einen schöneren Schrei gehört.
Das war jetzt mal richtig ein Schlag in die Fresse für Tarzan. Aber
ja, fand ich. Aber ich kann auch mit Tarzan generell nichts anfangen, deswegen bin ich hier der Falsche.
Ja, ich auch nicht. Ist nicht unsere Generation. Das kam vor uns. Also Tarzan-Podcast war ein anderer. Ah, nein, aber Ghostbusters ist schon geil. Aber das ist auch wieder, als sie das erste Mal in diesem Aufzug sind und das Protonenpack wird aktiviert. Da sind die sich auch bewusst drüber, dass es das erste Mal ist, wo du es hörst. Du musst mal darauf achten, danach, wenn die rauskommen, dann macht Egon seinen Strahler an, das gleiche Geräusch kommt, aber es ist nicht so pompös.
Stimmt,
da ist es schon, okay, jetzt nehmen wir es hin halt irgendwie, okay, das ist halt das Geräusch. Vorher ist es halt dieses, boah, es ist nochmal eine Spur lauter und eindrucksvoller und das ist das Schöne, wie sich dabei was gedacht wird. Es gibt so einige Sachen, wo mir das Sounddesign total gefällt, auch weniger auffällige, zum Beispiel wenn Ray Winston erklärt, wie die Fallen im Container ausgeleert werden.
Ja.
Und grün ist das Licht, die Falle ist die, und er nimmt den Hebel um und dann ist das so ein schallendes, bombastisches Geräusch. Auch das kommt wieder im Kino am besten, aber auch wenn man eine schöne Anlage hat.
Ja, ja.
Das hallt dann so richtig gewaltig und keine Ahnung. Ist mir damals auf VHS nie aufgefallen, aber dann später dann.
Ja. Zu dem Punkt wollte ich gleich noch kommen mit der Falle, weil da auch da finde ich so Klänge und was damit passiert, auch spannend. Das wollte ich gleich noch. Was ich noch kurz anmerken wollte, wo du eben gesagt hast, nochmal die Hotelszene und wo Spengler seinen Strahler einschaltet, dass es da eben nicht so prägnant ist. Ich finde dann wiederum die Szene, wo Ray auf Slimer trifft und er seinen Strahler dann nochmal einschaltet, also den Werfer einschaltet, da finde ich, ist es wieder viel präsenter. Man hat wieder das Gefühl, wow, jetzt geht's los, so irgendwie. Also da, finde ich, ist es noch mal so ein bisschen kräftiger in Szene gesetzt.
Ja, aber daran merkst du, die machen sich von Mal zu Mal Gedanken, wie es eingesetzt werden muss.
Ja, genau.
Es ist nicht immer dasselbe. Es ist der Unterschied zwischen richtigen Film und
zwischen richtigen Film und Schrott.
Nein. Ich wollte was Böses sagen, aber egal.
Ja, die Falle.
Ja.
Wo du gerade die Szene mit Winston erwähnt hast, wo die Falle in der Verwahreinheit entladen wird. Mega geil, dieses Geräusch, was ja auch in Real Ghostbusters verwendet wird. Ich weiß nicht, ob es exakt der gleiche Ton ist. Da bin ich mir nie so sicher. Oder ob es ein bisschen verfremdet wurde.
Ich glaube, die sind alle sehr nah dran, aber alle ein klein bisschen anders.
Ja. Aber ich finde auch gerade, also auch da wieder finde ich das irre, weil du hast diesen Verbannungscontainer, diese Verwahreinheit, die ja im Film nun mal kleiner ist als in der Serie. Aber auch da auch wenn du keine Ahnung von dieser Physik in dieser Welt hast oder so, ne, finde ich, ist das für einen völlig verständlich und nachvollziehbar, was da passiert. Und das ist klanglich so gut dargestellt, wie er diese Falle da, also zumindest man hat ja irgendwie die Falle, die steckt man rein, dann zieht man im Prinzip diesen Griff mit den Rädchen dran, mit diesem unteren Gerüst wieder raus und der Rest bleibt dann sozusagen drin. Und man speist den Geist oder die Energie, die man dann quasi damit in der Falle dann gefangen hat, die da eingespeichert ist, die speist man in dieses System ein. Und dieses Geräusch, dieses, ich kann es halt schlecht nachmachen, dieses, das klingt ja auch irgendwie so ein bisschen so, ich finde, ist nicht böse gemeint, aber es klingt ein bisschen wie Energie, die man im Klo herunterspült, so, weißt du?
Ja, ich mochte immer diesen Knall anschließen, wenn das dann so schließt irgendwie so und so halt.
Dieses, ja, finde ich auch total cool.
Ja, und so, mit so einem lauten Klonk dann irgendwie, das finde ich passt sogar besser in die Zeichentrickserie als in den Film, weil das Ding halt wesentlich größer ist.
Ja, stimmt.
Das ein sehr, sehr mächtiges Geräusch ist und diese kleine Wäscheschleuder, die sie da im Film hatten.
Ja. Ja, aber das ist halt wirklich beeindruckend, weil du hast irgendwie dieses Gerät, was eigentlich so ein völliges, so ein Mysterium ist. Du weißt ja einfach nicht, was genau wie dieser Verbannungscontainer funktioniert. Was ist da drin? Also wie sieht das da aus? Also was kann ich mir darunter vorstellen?
Eduardo war da schon drin und hat Slimer versucht rauszuholen und habe ich alles gesehen.
Wir sind jetzt gerade im Film, mein Lieber. Bring nicht die schöne Struktur hier durcheinander.
Ja.
Nein, aber ich meine, es gab ja auch Ideen, dass man da so eine Art Sichtfenster dran macht an diesem, also von den Leuten, die den Film gemacht haben und so weiter, von den Prop-Bauern und so. Da gab es ja schon Ideen, dass man da auch ein Sichtfenster hat, wo man dann reinguckt und man sieht, wie diese Geister da irgendwie so rumschweben und so. Und das wurde ja weggelassen, weil man ja kein Mitleid mit den Geistern haben sollte.
Ja. Hätten sie mal hässliche Monster da reingemacht, dann wäre das irgendwie gar nicht so schlimm gewesen.
Ich meine, gelesen zu haben, dass es, oder war das nicht sogar in einem Drehbuchentwurf drin? Mein Gott, ich bin so schlecht vorbereitet gerade. Aber war das nicht so, dass es sogar so eine Beschreibung gab, wie das da drin aussieht und dass das total tragisch war, weil man diese armen Seelen da so rumwandern sieht und.
Ja, das ist natürlich dann kein Wunder, dass es das falsch wirken würde und sowas darf man dann nicht da reinsetzen. Das ist ja auch tonal komplett verkehrt. Das hat dann der Komödie nichts zu suchen.
Das stimmt.
Also kein Mitleid haben, dann das ist Blödsinn.
Das ist Blödsinn, gell?
Das ist Schmarrn. Das ist
totaler Quatsch.
Ja, das ist es. Genau. Sounddesign, Ghostbusters 1. Wolltest du da noch was sagen? Also ich habe noch ein paar Punkte.
Ich wollte noch kurz, wo wir noch bei der Falle waren, erwähnen, dass ich auch generell dieses Geräusch geil finde, wenn die Falle einfach aufgeht. Und man auch das Gefühl hat, dass da irgendwie so, also man sieht ja eben auch diesen Strahl und diese Lichtblitze, Energie und so weiter, wenn der Geist gefangen wird. Gerade in dieser Slimer-Szene ist das ja wunderbar zu sehen. Auch da halt merkst du halt bei dem Sound, dass man sich da auch Gedanken gemacht hat, dass ja irgendwas in diese Falle reingesaugt wird, aber dass das eben nicht so wie so ein Staubsauger klingt. Sondern dass das
auch lustig wäre.
Wär witzig gewesen, ja. Ne, aber dass das halt schon so klingt, als wären da wirklich, als würde Energie erfasst werden und wirklich eingespeist werden in diese Falle und auch das Geräusch, wenn die Falle dann nach diesem zugeht und dann dieses kurze Piepen, das ist einfach, das ist auch so befriedigend, weißt du? Kennst du das, wenn du wirklich, du hast so Geräusche irgendwie, die einfach total befriedigend sind, so, weiß ich nicht, du hast eine bestimmte, das klingt da total, hätte ich irgendwie so ein Kink oder so. Aber es gibt manchmal so Abfolgen von Klängen in der Verbindung, die finde ich total beruhigend und befriedigend. Das klingt total befremdlich gerade, ich weiß. Falls ich Leuten Angst mache, es tut mir leid, es ist nicht beabsichtigt. Aber gerade auch diese Funktion der Falle und so, ey, bei der Szene jedes Mal fühle mich total wohl. Das ist so schön.
Das war die neueste Folge eures ASMR.
Ich wusste es, dass du diesen Vergleich jetzt bringst. Das war so klar.
Ja, bei so einer Steilvorlage.
Durchschaubar, Timo.
Das ist, ja. Die Falle habe ich gar nicht immer so als toll, genial wahrgenommen, akustisch, weil so viele drumrum halt, mir so viel drumrum gefallen hat halt. Gerade die, es war ja meistens Kombination mit den Protonenstrahlern selbst, die ich mega geil finde. Also es ist so toll. Es ist auch so, die Strahlen selbst, das ist so wunderschön im Kinderspiel. Du kannst das so wunderschön nachmachen. Weißt du, das ist nicht irgendwie so ein unnachahmbares, Gottes Willen, das schneidet mich einfach komplett raus aus der Folge. Ich weiß noch, wie wir als Kinder dann über den Sportplatz nachmittags gerannt sind und dann.
Ja, genau.
Und dann dieses, ich liebe das. Das ist so toll. Dieses Fluktuierende, du hörst halt, wie Energie, wie dieses Wabern kannst du hören, dieses fluktuierende Wabern. Ich mag das. Wenn ich das höre, was ich sehe.
Das ist auch da wieder so passend, weil du hast ja diesen orange-gelben Strahl. Also kein Urin, sondern ne? der Protonenstrahl. Und dann hast du ja auch diesen blauen Strahl, diese blauen Strahlen, die da so drumherum fliegen. Die ja. sehen ja optisch so aus, als wenn sie halt einfach zurückfließen in den Werfer. Und ich finde, das klingt halt, also man kann das auch hier wieder klanglich total nachvollziehen. Ich wiederhole mich, aber das
du findest das sehr, sehr befriedigend.
Mann, jetzt hör mal auf. Das ist einfach, du hast ja auch echt einen satten Klang. Das ist ja nicht so, dass du einfach, wie schon gesagt, so oder einfach so einen dünnen, als wenn das ein Laserstrahl wäre oder irgendwie sowas, oder als wenn das eine Wumme, mit der du schießt, sondern das ist ja schon irgendwie was Energetisches.
Ja.
Halt wie ein Gerät. So, ne?
Ja.
Das fände ich dann auch mal spannend, weil haben wir auch schon mal drüber geredet, als wir über das Videogame gesprochen haben von 2009. Da können wir so ein bisschen fast die Brücke schlagen, glaube ich. Weil wichtig war ja immer, dass das keine Waffen sind, sondern dass das wissenschaftliche Geräte sind.
Ja.
Und auch das spiegelt sich im Sounddesign wieder. Weil sie klingen nicht wie Waffen, wie Knarren oder sonst was, sondern eben wirklich wie Geräte.
Mhm. Lustigerweise im Videospiel selbst gab es da auch Funktionen, die nach Waffen klangen.
Ja, deswegen jetzt so ein bisschen die Brücke auch. Also im Videogame hat man ja ganz, ganz viel. Wir haben jetzt den zweiten Film so ein bisschen ausgespart, aber da können wir später nochmal zurückkommen.
Ich habe noch ganz viel zum ersten auch okay. noch. Okay,
aber um kurz nochmal das Videogame von 2009 aufzugreifen, man hat ja sehr, sehr viel an Klängen und Geräuschen aus dem Originalfilm auch übernommen. Und dann kamen ja natürlich diese verschiedenen Funktionen von dem neuen Pack mit dazu, oder vom neuen Pack, also von den neuen Funktionen vom Pack. Eben der Slimeblower, wobei das Geräusch da, fand ich relativ ähnlich zu dem aus dem zweiten Film war. Zumindest ist es halt nah dran. Also ob es jetzt exakt das gleiche ist, glaube ich jetzt nicht, aber es ist halt gut getroffen. Und dann hast du ja eben wirklich diese Sachen wie diesen Meson-Kollidierer, der halt wie eine Wumme klingt. Weil du das Gefühl hast, du hast ein Maschinengewehr in der Hand. Was ich ein bisschen tonal daneben finde. Oder auch dieser der Schockblaster. Also das ist für mich irgendwie so. Das ist halt wirklich dann Science-Fiction-Waffe irgendwie. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das beim Protonenpack eben diesen Aspekt eines Gerätes, einer wissenschaftlichen, eines Teils, das man benutzt, um irgendwas physikalisch zu machen irgendwie. Ne? Weil es passiert ja was. Die Geister sind ja Energie und Partikel und so weiter. Und das passiert ja eben auch mit dem Protonenstrahl. Und das hat man bei den anderen Sachen eben nicht das Gefühl, dass da sowas passiert.
Ich war da zwiegespalten. Also ich finde auch, dass die neuen Modi jetzt alle relativ nach Standard-Science-Fiction klingen. Aber ich hatte im Spielen oder während des Spielens auch nicht das Problem, dass mir das irgendwie negativ aufgefallen ist, weil im Spielflow ging das irgendwie unter. Da hat man das nicht in Frage gestellt. Da war man auch glücklich, dass man die normalen Modi hat, die man aus dem Film kennt. Das war so das Höchste der Gefühle. Und dann zwischendurch, das war ja nur Gadgets irgendwie zwischendrin. Ich mochte diesen Stasis-Beam, den es noch gab, der hatte auch von der, den fand ich auch klanglich ganz, ganz lustig, der klang so wie dieses weggeschossene Eis. Kann ich nicht nachmachen, keine Ahnung.
Ja, der hat ja auch so ein Knistern und Knacken mit drin, so
ja,
ein bisschen.
Ja, ja. Ja, aber sonst, ja. Es war schon okay. Aber es fällt halt auf, weil die Filmsounds so eigen sind und das halt nicht ganz so Ein bisschen. Das hätte halt auch, diese Sounds hätten halt auch in einem anderen Science-Fiction-Ballerspiel vorkommen können.
Ja. Wobei,
Entschuldigung.
Mach weiter.
Was ich halt schön fand, es gab halt auch ein paar neue Sounds, die total gut gepasst haben, wie zum Beispiel, wenn du ein Modi geswitcht hast, dann hat das nur so geklickt irgendwie, als ob das irgendwie mechanisch da was umgestellt wird. Oder halt auch die, wir reden ja jetzt nur von den Sounds, nur diese Sound, wenn dann irgendwie entlüftet wird. Das fand ich auch.
Das fand ich auch mal total geil, ja.
Weil das ist halt, wenn du so ein altes Ding da auf dem Rücken hast, das so richtig am Schaffen ist und dann entlüftet das halt, das passt halt besser als so ein moderner Science-Fiction-Gun-Klang.
Ja, das stimmt. Gun-Klang, ja.
Ein Gun-Klang. Nee,
aber auch da, wie gesagt, das ist halt auch wieder sowas, wo ich sagen würde, das ist auch wieder so ein, das ist so satisfying, wenn man das hört. Dieses, wenn das Gerät halt überhitzt, du hast dieses net, das biebt ja dann so, das ist ja auch was man für das Videogame geschaffen hat. Das war in den Filmen nie so, dass man das hatte. Und dann drückst du halt eine Taste und du siehst, wie der Rookie, deine Spielfigur, irgendwas am Werfer halt macht und dann entlüftet das hinten. Und du siehst ja auch, wie hinten am Pack, was dieser Bumper so aufgeht und so. Ja. Und dann eben da die Luft oder Dampf rauskommt. Und das ist halt auch wieder was, das ist klanglich so gut gewählt. Also, wenn du da an anderen Klang hinsetzt irgendwie. Nimm mal irgendeinen Sound und setz den dahin, wo du das Gefühl von irgendwas, was irgendwie aufgeht und wo irgendwie Luft rauskommt oder so. Du wirst nicht das gleiche Gefühl haben. Also das ist einfach so wahnsinnig passend gewählt.
Ja, du hättest halt auch, wenn du es falsch gemacht hättest, du saßt da hinten, dieser Bumper kommt raus und diese Stäbchen, also diese Leuchten, diese roten Leuchten, ja, die kommen ja auch ein bisschen raus, obwohl das eigentlich keinen Sinn macht. Aber egal, das ist was anderes. Keine Ahnung, nimmst ein Effekt, der nicht drauf passt. Ja? So ein moderner Science-Fiction-Effekt, was zu irgendeinem, was passen würde, was Apple, wenn Apple eine Laserpistole rausbringt. Und dann fährt's wieder rein.
Ja.
Das ist halt genau falsch. Genau. Und das zeigt, wie richtig das andere ist, die Wahl, die getroffen haben. Ja.
Also im Videogame finde ich ja auch wieder dieses, da wird das ja auch noch mal verstärkt, weil du ja selber aktiv bist. Also du guckst ja nicht nur einen Film, sondern du bist ja selber in diesem Spiel drin und machst was und fängst die Geister und so. Und da finde ich es in der Verbindung mit diesen bekannten Sounds auch noch mal eine Ecke cooler, muss ich sagen, weil auch da hast du wieder dieses, ne, wenn die Falle dann aufgeht und ziehst den Geist rein und so weiter, auch dieses Schreien der Geister finde ich im Spiel total geil, wenn die so, wenn du so dabei bist, die gerade so in die Falle zu ziehen, und die verändern sich ja auch, ne? Die werden dann so länglich und verformen sich, ne, was ja auch wieder zeigt, wie da die Partikel, Energie, wie auch immer, so reingesaugt wird. Und dann ist es halt auch dieses, was ja so ein kurzes, so ein, das ist ja kein Klicken, sondern wenn die Klappen der Falle so aufgehen, so ein, und dann hast du diesen Strahl, diesen Sog, der da entsteht, und wenn das dann zugeht und du einen Geist drin hast, dieses, dann geht das wieder zu, und das ist so cool. Das ist einfach, weil du selber aktiv bist und du merkst, da passiert was und du bist gerade selber dabei, und das ist echt cool. Das liebe ich an dem Videospiel, dass sie halt diese Sounds auch so übernommen haben, sich da anscheinend auch solche Gedanken gemacht haben.
Das ist so. Nee, ich muss auch gerade dran denken, hat jetzt nichts mit den Geistern zu tun oder mit dem Einfangsprozess, aber ich erinnere mich, ich habe irgendwann mal so ein Making-of gesehen, als sie die Soundeffekte gemacht haben für das Videospiel. Also die haben nichts aus dem Film übernommen, das ist alles von Grund auf neu konstruiert worden. Und die hatten halt auch extra Ghostbusters Cosplayer dort im Studio, und einer, der halt komplett mit seiner Uniform da stand, mit seinem gebastelten Prop-Pack, und der ist dann halt immer so nach oben gesprungen und die haben halt, hinten stand einer mit Mikrofon und hat halt aufgenommen, wie das Pack klingt.
Voll cool.
Wenn es halt in Bewegung ist, weil einer rennt.
Voll gut.
Ja? Ja, da siehst du halt, wie sie sich da irgendwie Gedanken gemacht haben. Ich hätte es auch irgendwie anders machen können. Einfach irgendwie was an irgendwas rumwackeln. Ne? Ist ja sehr schön. Da muss man auch mal drauf achten. Das sind so ganz, ganz banale Sachen. Wenn die Ghostbusters in dem Videospiel einfach nur rumlaufen, die Geräusche der Stiefel, die machen, und wie das Pack halt klirrt beim Rumrennen und so, das ist total schön. Und du hörst die Uniform sogar ein bisschen. Das ist mega. Ja. Ganz toll. Das hast du im Film nicht. Das ist super.
weil dieses Rumklackern so ein bisschen der Packs, das hast du auch an manchen Stellen, also in der Hotelszene zum Beispiel, wo sie zu den Fahrstühlen gehen, da hast du das ja auch so ein bisschen, dass du so ein Klackern von den Packs und so ein bisschen hast, ne? Das finde ich auch immer cool, weil da merkst du halt irgendwie, da passiert was mit, es bewegt sich was irgendwie. Es wirkt ja dann auch tatsächlich, das verstärkt ja dieses Gefühl von diesem selbst zusammengeschraubten irgendwie, weil es passt halt alles nicht so perfekt zusammen und es ist halt, es ist kein professionell hergestelltes Gerät. Es ist nichts, was irgendwie in der Fabrikhalle hergestellt wird, sondern Spengler und Stans haben sich dahingestellt und haben das selber zusammengebaut.
Ja, erstmal das und dann halt auch der ganze andere Klimbim, den die da am Gürtel rumhängen haben und so, das muss ja alles Geräusche von sich geben. Also das ist ja, du kannst ja nicht einfach nix bringen.
Nix bringen ist auch schön.
Ja, nix bringen ist doof. Das ist ja ein Stummfilm.
Richtig, ja. Das wäre blöd.
Ja.
Du wolltest noch ein paar Sachen zum ersten Film sagen.
Ja, ich versuche gerade eine total schöne Überleitung zu machen. Du hast von den sich verformenden Geistern, die eingefangen werden im Videospiel, geredet. Dann mache ich jetzt wieder die Brücke zu den Geistern im ersten Film zumindest. Ich finde Slimer geil. Ich finde ihn super. Ich finde diese Mischung aus brutalstem Ungeheuer und komödiantischer Knolle finde ich total gut. Also wenn er dann auf Peter zukommt halt oder dieses abgrundtiefe Gebrüll aus der Hölle, das dann irgendwie und dann zwischendurch dann kommt dieses, was man da später dann eher dann in späteren Inkarnationen hatte, finde ich großartig, so dieses aus zwei verschiedenen Welten, aber teilweise sich auch überschneiden, als wären zwei Wesen irgendwie mitunter, finde ich großartig. Slimer finde ich ganz, ganz toll. Das ist, glaube ich, auditiv der beste Geist im ersten Film.
Das würde ich voll unterschreiben. Also definitiv der Geist mit dem großen Wiedererkennungswert klanglich. Wenn man die Geräusche hört, du weißt sofort, ey, das ist Slimer aus Ghostbusters.
Genau.
Spiel das irgendjemand?
Das ist nämlich,
spiel das irgendjemand vor, der die Filme kennt und kein Fan ist, aber der weiß sofort, ey, das ist aus der grüne Geist aus Ghostbusters.
Genau, das ist doch dieser blaue Geist aus Manchel heißt er, glaube ich, gell? Nein, da auch mal tatsächlich sein bisschen Kritik erlaubt, weil wir wollen ja auch hier die rosarote Brille mal absetzen.
Natürlich.
Das ist nämlich das Problem, wenn ich mir die Terrorhunde anhöre. Ich meine, ich liebe die Terrorhunde, auch das Gebrüll der Terrorhunde, aber ich höre da einfach nur einen Löwen.
ja, das ist.
Also wenn ich jetzt irgendwie. Ich weiß natürlich ganz genau, welche Brüller sie genommen haben für den Film. Deswegen würde ich das sowieso damit assoziieren. Weiß ich nicht. Also, ich finde, das ist so ein Basic-Soundeffekt. Ja. Der ist auch nicht schön. Auch in Ghostbusters 2 am Ende, wenn Vigo das Baby so in den Armen und hochhält und so leidet, weil die draußen fröhliche Volksweisen von sich geben.
Ortlängs sein.
Und dann schüttelt er so den Kopf und brüllt auch so und macht auch so ein Löwengeräusch. Das könnte auch ein Terrorhund sein. Vielleicht ist Vigo vom Terrorhund besessen, man weiß das nicht. Vielleicht ist das ein ganz lieber Kerl eigentlich. Aber ja, also die Brüllhunde finde ich nicht so.
Die Brüllhunde.
So doll.
Nee, das stimmt schon. Was ich kurz noch mal zu Slimer sagen wollte, und dann hätte ich auch noch was ich in puncto Geister noch loswerden wollte im ersten Film. Bei Slimer finde ich spannend, weil du hast es ja schon gesagt, bei Slimer changiert das ja. Du hast ja entweder diese komischen, also wo man ihn zum ersten Mal sieht, das ist ja eben die Szene, wo er sich da an dem Essen, an diesem Karren da bedient, ne, und sich da irgendwie den Wein reinkippt und so weiter und du hast ja eben auch dieses Geräusch, dass das so durchläuft durch ihn, so durchgluckert, wobei das irgendwie so klingt, als wenn das halt auch durch so eine zähe Masse durchfließt. Das finde ich auch spannend. Du hast halt diesen Schleimer, ja, und das klingt halt nicht so, als wenn das einfach nur so durchsuppt, sondern es klingt irgendwie schon so, als wenn das so durchsickert bei ihm. Das finde ich ganz cool. Und einfach diese. Du möchtest was sagen?
Ich lass dich zu Ende reden.
Achso, okay.
Ich wollte dir zustimmen gleich.
Cool, danke.
Aber
erinnert mich an was, egal. Dann hast du eben, wie du schon sagst, dieses ekelhafte, brutale Schreien, wenn er auf Peter losfliegt. So, das ist so bedrohlich irgendwie. Und hast ja eben auch diesen Effekt, dass er frontal auf die Kamera so zufliegt und so. Mhm. Das ist halt echt fast schon diabolisch. Und dann wiederum ist das ja klanglich echt gut gemacht, weil in der Szene im Ballsaal, wo sie dann auf Slimer feuern und so, mhm, fängt man ja fast schon an, Mitleid mit Slimer zu haben. Weil du immer diese Geräusche hast, er erschreckt dich. Ne, und hat Angst und fliegt dann um diesen Kronleuchter drumherum, fängt an zu hecheln und bevor sie, als sie die Falle auswerfen, siehst du ja auch, wie er oben an diesem Kronleuchter schwebt und so völlig außer Atem ist und hechelt und so. Und das sind immer so Momente, wo ich mir denke, da hat man einfach gar nicht so das Gefühl so, ekelhaft, fang den bloß ein, sondern da hat man, finde ich, geht mir jedenfalls immer so, habe ich immer ein bisschen Mitleid mit Slimer. Hm. Also das finde ich ganz cool gemacht, weil du hast einfach, die Geister in Ghostbusters sind auch irgendwie Charaktere. Die sind nie zweckmäßig, sondern du hast schon das Gefühl, das ist ein eigener Charakter in diesem Film.
Ja, außer der Bibliotheksgeist, der ist schon zweckmäßig.
Ja, schon, aber auch da, finde ich, hast du irgendwie einen Charakter, weil du hast nicht einfach nur irgendein Spukphänomen, so einen Geist mit so einem Laken oder sowas, wie man sich das halt vorstellt, sondern du hast da eine Frau mit so einem Dutt, ja, und die halt dieses, und die schafft es ja einfach nur mit einer Geste, mit einem Geräusch, einfach die auch zu vermitteln, was sie ist oder was sie vielleicht mal zu Lebzeiten gewesen ist. Die macht dieses Sch, was so diese typische Bibliothekaren-Geste ist, so, wie man sie im Kopf hat, ein bisschen leiser hier drin, so. Und das finde ich total cool, das ist einfach in so einer lässigen Geste rübergebracht und mit klanglich mit einfachsten Mitteln, so. Und deswegen finde ich schon, dass sie irgendwie auch einen Charakter hat.
Ja. Außerdem wissen wir ja mittlerweile, dass sie Eleanor Twitty ist. Sie wurde von Edmund Hoover umgebracht, der zum Gozer-Code, und dann später wurde er der
Sammler.
Der Sammler.
Azedlor.
Ja, genau.
Ja, fand ich im Videogame immer ein bisschen, also ich fand es schön, dass sie sich da Gedanken gemacht haben, auch um die Background-Story. Das fand ich cool, weil es eine schöne Erweiterung ist zum Film. Aber mir war es ein bisschen over the top, fand ich, weil dann hast du halt auch diesen, ich meine, klar, es ist ein Videospiel und natürlich musst du einen riesen Boss-Gegner auch haben in den Levels und so, das ist mir schon klar. Aber es war ein bisschen over the top, fand ich. Und auch eben diese zwingende Verbindung zum Gozer-Kult und so. Das hat mir im Videospiel nie so gefallen, dass man alles irgendwie auf diesen Gozer-Kult so festgemünzt hat. Das war mir irgendwie ein bisschen zu einfach.
Es ging so, was ich schade fand, war nur, dass sie den Schleimfluss aus Ghostbusters 2 dann auf Shandor zurückgeführt haben. Selbst das, also so nach dem Motto, ohne den wäre halt gar nichts passiert.
Mich hat da am meisten genervt, dass der Schleim da grün war. Also die Entscheidung habe ich nie verstanden, warum der Schleim da, also der Mood-Slime da auf einmal grün ist, statt rosa. Keine Ahnung.
Ja, ist dann halt eine Abart. Keine Ahnung.
Ja. Also es wird ja im Spiel, wir schweifen ein bisschen ab, aber egal. Ist ja trotzdem interessant für Leute, die sich ein bisschen für Ghostbusters interessieren. Es wird ja in der Szene, wo du auf Shandor Island bist und wo du die anderen Ghostbusters befreien musst, nachdem du Winston befreit hast, sagt er ja auch, hier kommt also der Mood-Slime her und so weiter, ne? Und das muss von hier aus also in die Kanalisation von New York gepumpt worden sein. Übrigens krass, von der Insel aus, wie da die Leitung gemacht worden, krass. Und dann finde ich es halt irgendwie komisch, so die Farbwahl. Also, wenn man schon eine Verbindung macht zum zweiten Film, weiß ich nicht. Ich meine, ja, man assoziiert immer irgendwie mit Ghostbusters grünen Schleim, was glaube ich aber auch halt mehr mit Slimer zu tun hat, weil man halt immer Slimer als Geist im Kopf hat. Irgendwie, also wenn man jetzt nicht so tief im Thema ist. Aber trotzdem, das fand ich immer schade.
Ist so, kann man nichts machen. Wir hatten ja auch schwarzen Schleim, ja, von daher.
Ja, und dann kam Ghostbusters The Board Game 2, wo man 10 verschiedene Farben von Schleim hat und verschiedene Arten, die alle verschiedene Effekte haben.
Ich bin Bullshit. Immer davon ausgegangen, dass es Ektoplasma in allen Regenbogenfarben gibt. Und man hat halt nicht nur, weil man hat ja nur so einen kleinen Einblick. Ich meine, 2 Filme und Videospiel ist ja nicht viel. Da kann ja drumherum noch ganz viel passiert sein.
Ja, trotzdem, im Boardgame, also wenn du das zweite Boardgame mal gespielt hast, wirst du merken, ey, das ist viel zu viel.
Das ist lustig, weil es gibt dieses Employee Welcome Kit.
Ja.
Von Ghostbusters. Und da hast du dieses Handbuch, wo halt irgendwie alles drinsteht, was du wissen musst, wenn du ein neuer Ghostbuster wirst. Das ist auch lustig. Da hast du auch eine Auflistung über alle verschiedenen Sorten Ektoplasma und wie man mit denen umgeht, was die halt für Charakteristiken haben und so. Und lustigerweise ist da wirklich alles drin, was in irgendeiner Form mal vorgekommen ist. Also du hast den grünen Schleim, das ist so der normale Schleim, den die meisten Geister von sich geben, so wie Slimer-Schleim halt. Dann hast du den rosa Schleim, das ist der emotionale Schleim, der Emotionsschleim. Dann hast du gelben Schleim, das ist aus Real Ghostbusters, da gab's das mal. Das ist eine milde Form von Emotionsschleim. Mhm. Und du hast halt ganz die heftige, die schwarz, den Schwarzschleim. Und ich glaube, es gibt auch noch eine Sorte, die sie dann zusätzlich noch dazu erfunden haben. Oder es stammt aus dem Boardgame, das ich nicht habe, das zweite. Das kann auch
wirklich
sein.
Wirklich, ja. Ich weiß es nicht.
Also die haben wirklich irgendwie alles zusammengeschustert. Ohne auch nur einen Soundeffekt.
Ich wollte gerade sagen, also über den Schleim könnten wir auch irgendwann noch mal reden. Ich glaube, da also generell Ektoplasma und so weiter, das würde ja schon fast auch ein Thema der Woche hergeben.
Total, absolut, auf jeden Fall. Es ist sträflich, dass wir das nach 2 Jahren noch nicht gemacht haben, wird mir gerade eben
das
erst stimmt. bewusst.
Ja, dann nehmen wir das doch mal in den Plan mit auf.
Ja,
auf okay. jeden ja, Fall. Ja, zurück zum Sounddesign. Genau, eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, was ich auch super prägnant finde im Film und was ich auch soundmäßig super genial finde, sowohl im Englischen als auch im Deutschen, finde ich, ist immer noch die Stimme von Gozer in der Szene mit Wähle und stirb. Das ist auch so geil gewählt, weil du hast ja eine düstere Stimme, die aber nicht so diese Klischee-Stimme ist. Du hast ja oft irgendwie so diese männliche Stimme, die einfach so runterverzerrt wird und so. Ne? Und das ist es hier eben nicht. Und das finde ich so cool. Du hast, man verbindet ja eigentlich eine weibliche Stimme immer irgendwie mit einem angenehmen Klang. Und es ist ja auch tatsächlich so, ist ja auch schon oft in Studien und so weiter bewiesen worden, dass eine weibliche Stimme oft mehr Sympathien weckt, so als eine männliche Stimme. Weil sie eben wärmer klingt, weicher und so weiter. Und das finde ich halt schön, dass man das genommen hat und um daraus was Böses zu machen. Und das finde ich klang nicht so schön, weil sie es ja auch nur, also sie haben es ja wenig verzerrt, aber schon so, dass da auch so eine gewisse Tiefe mit drin steckt und sowas unterschwellig Böses. Und das finde ich, das geht so durch Mark und Bein, wenn man das hört. Und das finde ich im Original schon. Ich finde es aber im Deutschen auch sehr, sehr gut getroffen.
Ja, das ist im Deutschen Barbara Rattay, Gott hab sie selig, die ist mittlerweile verstorben. Und die hat unter anderem in die Dinos mitgesprochen.
Ach.
Entweder war sie die Großmutter oder das Baby, ich bin mir nicht ganz
wahrscheinlich
sicher.
Wahrscheinlich beides.
Hast du das in deinem Ohr?
Ja, klar.
Und noch zig andere. In Golden Girls hat die mitgesprochen.
Dann
und,
weiß ich, wer das ist. Genau.
In Golden Girls war sie die alte,
die ganz die alte, immer
diese
also,
ja, stimmt. Kommentare abgelassen hat und so. Super viel beschäftigt. Hat auch ewig gedauert, bis ich da mal dahinter gekommen bin. Und im Original war es Ivan Reitman.
Aber wie schön er die Stimme verstellt hat.
Ja, übrigens auch für die kurze Sequenz There is no Diner, only Zool. Das war auch er. Cool. Also er hat fast alle Geister gesprochen.
Ich finde das aber brillant, was der eine stimmliche Range hat. Voll geil. Im Ernst? Also das ist ja auch echt eine Kunst oder ein Talent halt, ne?
Ja, gut. Sie werden auch noch ein bisschen dran gedreht haben.
Ja, schon, aber trotzdem. Ich meine, da muss ja auch eine Grundlage für da sein. Das ist ja auch immer so eine Sache. Du kannst Stimmen natürlich verfremden und sonst was, aber die Grundlage muss auch irgendwo ein bisschen passen. Du kannst aus einer super braven Stimme, wenn die schon so spricht, dann kannst du noch so verzerren, es wird trotzdem nicht böse und evil klingen. Also egal, wie du das runterschraubst, tonal, ist halt so.
Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube fast, dass er auch Slimer war. Zumindest die Teile, die von der menschlichen Stimme kamen.
Da bin ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sicher, aber
nee, da bin ich mir auch nicht, weil ein Geist war er nicht. Also es hieß immer, er hat fast alle gesprochen. Und einer war er aber nicht. Ich weiß es aber nicht, welcher. Also ich bin mir relativ sicher. Also Goza habe ich gerade noch mal gesehen. Und das mit der Esno Dana und Isul, das weiß ich auch. Aber keine Ahnung. Was weiß ich. Vielleicht war er auch noch der Bibliotheksgeist.
Wahrscheinlich, ja.
Gehört nicht viel dazu. Wo
ist auch ein Soundeffekt, den ich super prägnant finde, ist ja an der Stelle, nachdem die Verwahreinheit hochgegangen ist und die ganzen Geister so als Lichter quasi oder diese ganze Energie wieder entflieht in den Äther und Dana dann da so zum Fenster rausschaut und kurz bevor das alles da so explodiert und diese Lichter so an diesem Fenster so vorbeifliegen, das finde ich auch super cool. Mhm. Das ist eigentlich auch so ein Basic-Sound, aber auch total gut gewählt, weil das wieder dazu passt, diese flowing energy. Gott, ja, was ist nur los mit mir? Ich schmeiß 5 Euro in die Anglizismen-Sprachkasse heute, sorry.
ASMR-Kasse außerdem noch.
Es tut mir echt leid, also wenn Leute da jetzt empfindlich reagieren, also ich weiß auch nicht, was bei mir los ist heute. Tut mir leid.
Ach, ich weiß, was mit mir los ist, schon steif im Hals.
Den ganzen Tag schon. Zum Schluss kommen, oder?
Nein, da ist noch einiges. Wir wollten noch Answer the Call ansprechen, außerdem habe ich auch noch ein bisschen was zu erzählen.
Ja. Ja, dann mach doch mal mit Answer the Call weiter.
Soll ich, ja, aber ich fand das Sounddesign ganz gut. Also du machst es nicht so.
Ich glaube,
was tatsächlich auch richtig ist, ist ja nicht, dass es bleibt nicht so viel hängen.
Ja.
Das ist, glaube ich, auch immer schwierig, wenn du so einen Film hast, deren Soundeffekte sich so lange halt irgendwie absetzen konnten ins kollektive Gedächtnis.
Ja.
Und es ist eine undankbare Aufgabe. Wie will man das Original quasi übernehmen oder zitieren? Tonal, aber gleichzeitig was Eigenes machen. Ich fand das, was sie gemacht haben, war sehr geil. Wenn man jetzt nur vom also das Aufhitzen schon, ich fand, da hat immer was mitgeklackert. Die hatten auch verschiedene Aufhitzgeräusche für ihre verschiedenen Entwicklungsstufen. Ich könnte sie jetzt nicht nachsummen, aber ich habe es auf der Festplatte. Und also das hat mir gefallen. Ich fand, das klang noch mal kräftiger als das Original. Und auch wenn die schießen, gerade erstmal ist der Strahl an sich ein bisschen energetischer, weniger fluktuierend, also nicht dieses Fluktuierende drin, sondern er was Straighteres.
Mhm. Ja.
Von mir auch 5 Euro ja, in die Kasse.
Haben wir schon 10.
Und jedes Mal, wenn sie abschießen, hast du am Anfang dieses Buh, da ist es, da geht's los halt. Also, du hast halt wirklich auch gesehen, die Öffnungen von den, die Mündungen von den Strahlen sind ja auch wesentlich breiter irgendwie und die Strahlen selbst sind ja wesentlich dicker und so. Und am Anfang hörst du halt quasi, ja, den Beginn des Strahls, wenn er da rauskommt. Und ich mag das total, weil es ist halt sehr ähnlich dem alten. Natürlich setzt es sich nicht so fest, aber es ist was Eigenes. Und ich habe noch einen privaten Grund, das Geräusch gut zu finden. Und zwar ist mir irgendwann aufgefallen beim Abmischen meiner Hörspiele, dass man diesen Strahl auch lauter einsetzen kann und man trotzdem noch die Dialoge hört. Das ist beim Original nicht so. Also es ist ein ganz praktischer Grund. Wenn man mal darauf achtet bei den letzten Folgen, ist es gerne mal der Answer the Call-Strahl dabei. Weil die Leute dann halt bei dem klassischen Strahl, ich weiß nicht, woran es liegt, also da ist irgendwas drin halt irgendwie, wenn ich den richtig schön laut, dann hört man die Leute nicht mehr reden. Und bei dem Strahl ist es halt so, dass du relativ laut trotzdem noch irgendwie den lassen kannst und man hört alle. Also man hat beim Abmischen nicht so das Problem. Und es ist natürlich so, wenn du jemand am Schießen hast gerade und ein zweiter kommt dazu und schießt auch, dann geht der zweite Strahl nicht im ersten unter. Wenn du den Strahl aus dem Originalfilm nimmst und mischst damit was ab, und dann kommt ein zweiter dazu, der klingt ja genauso, da weiß man gar nicht, schießt der andere jetzt oder ist der ein Joghurt oder was macht der da gerade? Und bei dem Answer the Call Strahl, dann hörst du halt einfach zusätzlich wieder dieses am Anfang. Ja, man braucht eigentlich gar keine Soundeffekte, ich mach das alles.
Mach du, genau.
Das ist... Ja.
Schade, dass die Sounds für den neuen Film alle schon im Kasten sind. Das hätte man dich fragen können.
Ja, das ist wirklich so.
Eine Schande.
Und noch ein paar Beispiele für ein schönes Sounddesign, wie ich finde halt. Aber das sind halt so Beispiele, da geht es nicht um Hard Effects. Hard Effects sind immer die Effekte, die so hängen bleiben, so Laserschwert, X-Wing, Enterprise geht auf Warp und so, Protonenstrahl, sondern wo einfach das Sounddesign seinen Sinn erfüllt und wunderschön angewandt ist, ist total unspektakulär. Aaron steht in diesem Aldrich-Mansion, hinter ihr die Tür.
Ja.
Und die Tür geht auf und du hast einfach nichts. Die Tür geht einfach stumm auf. Du hast nur ganz am Ende so ein kleines. Und es ist viel unheimlicher, als wenn da irgendein Sounddesigner sich hingesetzt hätte und gesagt hat, oh, da müssen wir so richtig geiles Knarren, weil das ist so eine Spukhaustür und so wie in jedem Scheißfilm, weißt du? Ich meine, ich muss es machen, weil ich habe kein Bild, wenn ich ein Hörspiel mache. Und ja, da sieht man keine Tür. Aber ich finde das so schön, wie diese Tür einfach aufgeht und du hörst nichts. Das ist mein ein Favorite, wo ich sage, weniger ist mehr. Und der andere ist ganz am Ende, als Aaron Abby hinterher springt in dieses Portal. Und auch da hätte wieder ein Sounddesigner sagen können, in Absprache natürlich mit dem Regisseur, da machen wir jetzt irgendwie Höllenlärm und tralala und die sind ja im Wirbel und was weiß ich. Und stattdessen hörst du fast nichts und die schreien halt sich hinterher und es ist nur so ein ganz leiser Hall irgendwie, wie aus großer Entfernung und da wird Platz geschaffen für die sentimentale Musik und der Moment wird einfach, man kann ja davon halten, was man will. Man kann ja sagen, das ist jetzt, keine Ahnung, sentimentaler
Kitsch. Ich fand's auch total kitschig.
Ich hab das geliebt. Ich liebe diese Szene und ich finde, es macht halt auch so Sinn, als wenn du jetzt irgendwie so ein Heulenfeuer akustisch drumherum hast. Weißt du?
Keine Ahnung. Ich finde, ist ein schönes Beispiel. Da macht's aber auch, finde ich, oder ergibt es total Sinn. Ich kriege ja immer Schläge von Timo, weil Timo mir schon so oft gesagt hat, es kann keinen Sinn machen, es kann nur Sinn ergeben. So, deswegen möchte ich das nochmal umsetzen. Also, ich finde, das ergibt ja schon Sinn, weil es ist ja irgendwie dieser Strudel, das ist ja was zwischen den Welten so. Und was ergibt mehr Sinn, mein Gott, als dass man klanglich einfach ganz wenig hat, so, ne, dieser Höllenlärm, das ist ja auch was so inflationär genutzt wird, sobald irgendwie ein Portal zu irgendeiner Welt genutzt wird, irgendwelche Dimensionen oder zu einer Hölle oder was weiß ich, immer infernalischer Lärm und weißt du, Flammen, die züngeln und so. Und das ist einfach dieser grüne Strudel. Das ist schon ganz, ganz cool gewählt, muss ich auch sagen. Also vom Klanglichen her eine gute Wahl. Mein größtes Problem, was das Sounddesign bei Answer the Call anging, die Strahler noch nicht mal so, das war okay. Ich fand es immer ein bisschen dieses Geräusch, was du gesagt hast, dieses, ne, bevor der Strahl rauskommt, dieses Pff. Das klang mir immer so, als wenn man halt eine Dose Cola aufmacht oder so. Das war da hat mir so ein bisschen der Wumms gefehlt, den die Originalstrahler hatten. Es ist ja, wie du schon gesagt hast, es ist so eine undankbare Aufgabe, wenn man Ghostbusters Reboot macht, was Eigenes zu machen, was aber einfach dieses Ikonische auch rüberbringt. Das ist ganz schwer. Deswegen, also es ist leicht, auf den Sounds von dem Film rumzubashen. Aber das Abstandsschlimmste, fand ich, war die Sirene vom Ecto 1 in dem Film. Weil das war für mich so, da werden schon Bemerkungen drüber gemacht. Das ist eine sehr unamerikanisch klingende Sirene. Und sie klingt aber völlig normal. So, das ist einfach so eine Sirene. Und du, ja, ist okay, ist eine Sirene. Die ist so wenig prägnant und so lasch, meiner Meinung nach, dass ich, als ich den Film, ich habe den Film zweimal im Kino gesehen oder dreimal, ich glaube sogar dreimal, aber dass mir erst beim dritten Mal aufgefallen ist, da ist ja eine Sirene. Da ist ja ein Sound da. Also es wird einfach, gerade aus dieser Szene, wo sie dann losfahren zum ersten Auftrag, ne, bei diesem Konzert und so, da macht man leider wenig mit. Und das hätte man klanglich richtig geil aufwerten können, wenn das eben auch ein etwas, wenn das mehr Wumms gehabt hätte.
Ja. Ich mag auch die Sirene, aber ich muss dir zustimmen, ist natürlich nicht so individuell. Erstmal ist das kein eigenkomponiertes Geräusch. Und es ist halt, glaube ich, tatsächlich eine alte, keine Ahnung, europäische Polizeisirene aus den 60ern oder so. Irgendwie sowas. Ist nicht wirklich. Also ich finde, es passt zu diesem Ecto 1 mit dem gelben Farbeimer obendrauf. Also weiß ich nicht. Ich finde, ja, es geht. Es geht. Wenn ich von einem schönen Sounddesign spreche, dann in dem Fall, mir ist sie nicht negativ aufgefallen. Mir ist halt auch nicht positiv aufgefallen, aber im schlimmsten Fall hätten sie halt irgendwas selbst komponiert, was halt negativ auffällt. Und so ist es dir überhaupt nicht aufgefallen. Da gibt's ja Schlimmeres dann halt.
Das stimmt.
Ist natürlich zweifelhaft ein Aspekt, wo er beim Original viel, viel besser ist. Aber ist auch nicht jeder Komponist von Soundeffekten brillant. So wie wie war hieß der nochmal?
Richard Beggs.
Richard Beggs, genau, war. Danke dir.
Dafür bin ich hier.
Ja. Ich mag, was ich tatsächlich aber auch noch mochte beim Answer the Call, ist halt, dass das gesamte Equipment sich ein bisschen robuster anhörte. Bisschen metallischer, robuster irgendwie. Das ist mir, ich habe davor noch mal durch den Film durchgesetzt, weil die Originale habe ich im Kopf. Und dann, wenn sie ihren ersten Geist einfangen, den Mayhem, und die Falle öffnet sich und schließt sich, dann macht das richtig dieses harte Klonk. Ja, und du merkst halt wirklich, okay, es erinnert mich so ein bisschen an die Instrumente der Extreme Ghostbusters. Die ja auch manchmal gegen die Wände gehauen haben, und dann hast du dieses Metallische gehabt, und die halt auch so ein Werkzeugaspekt mehr hatten. Das gefällt mir tatsächlich. Ich fand auch immer, dass die Dinge in Answer the Call irgendwie mehr von den Extreme Ghostbusters Equipment haben als von dem Original.
Ja. Könnte ich mir auch vorstellen, dass man sich da tatsächlich ein bisschen dran orientiert hat. Allein auch so die Grundform der Packs, habe ich schon das Gefühl, das ist ja halt nicht dieses mit diesem Runden unten dran, und man hat irgendwie man hat da ja schon mehr diesen Kasten irgendwie auf dem Rücken, ne? Also
es ist schon interessant, gerade wenn man sich das Toy-Pack anguckt von Extreme Ghostbusters, das sieht ziemlich so aus wie ein Answer the Call-Pack. Also es ist ja sehr nah dran. Es ist ja nicht 1:1, aber
ja, das stimmt. Es ist wirklich sehr, sehr nah dran. Das sieht ja tatsächlich ein bisschen, es unterscheidet sich sehr von der Serie, aber stimmt, es ist sehr nah an dem Reboot-Pack dran.
Ich glaube, ich habe es jetzt nicht vor meinem Auge, aber ich glaube, es hat auch wieder so ein rundliches Element.
Ja, also das hat so einen grünen Kreis irgendwie.
Aber das Equipment fand ich so geil in Answer the Call. Das optisch und auch tonal. Ja. Aber so sieht's der eine so, der andere so.
Würdest du denn sagen, dass in Answer the Call die Geister auch soundtechnisch gut repräsentiert werden, dass da auch prägnante Stellen dabei sind?
Absolut, ich liebe dich dafür, dass du das ansprichst, weil ich es vergessen hätte, und da wollte ich auch noch sagen.
Danke.
Ist mir nämlich aufgefallen. Ich habe die Anna Aldridge, wie heißt sie?
Nee, Gertrude. Anna Aldridge.
Gertrude Aldridge, da ist es mir aufgefallen, und später auch bei Mayhem und dann noch bei den anderen. Das ist ja alles, die sind ja alle aus derselben Fabrik, diese blau wabernden Geister. Was mir total gefällt und was ich halt auch, das hast du halt nicht bei den Originalfilmen. Gut, beim zweiten sowieso nicht, weil da hast du keinen langsam bewegenden Geist. Den einzigen, den du vergleichen kannst, ist im ersten Teil die Bibliothekarin, die sich langsam bewegt. Aber die macht ja, während sie da steht und das Buch liest, macht's ja keine Geräusche, außer dieses Psst. Das ist ja, die gibt ja. Und bei den Answer the Call Geistern, gerade Gertrude, wenn sie so auf Aaron zufliegt, da hörst du dieses energetische Wabern. Du hörst, dass da etwas ist, Energie ist. Und das gefällt mir total. Es ist nicht übertrieben, sondern es ist. Und das ist dieses, so ein schönes Sound-Design, ist mir früher nie aufgefallen. Es ist mir jetzt aufgefallen, wo wir über das Thema sprechen und ich deswegen noch mal reinschaue. Ja, vorher ist es mir nicht aufgefallen, aber ich habe es wohl so hingenommen, als was Natürliches. Das mag ich. Das ist schön.
Das mag ich. Ich fand übrigens tatsächlich in dem Film so, was den Sound angeht, auch sehr, sehr geil in Szene gesetzt war, die Szene, in der Patty auf diesen hingerichteten Geist trifft, der eben immer noch diesen Elektrohelm aufhat, in diese Sträflingsuniform, also in dem U-Bahn-Tunnel. Das fand ich auch mal sehr geil, weil du halt auch da eben dieses Knistern und Knacken von der Elektrizität hast.
Stimmt,
und so.
Ja.
Das fand ich auch mal sehr, sehr cool.
Stimmt. Siehst du, und da könnte man jetzt so böse sein und sagen, das haben die besser gemacht als Ghostbusters 2. Weil du ja auch da Kerle hast auf einem elektrischen Stuhl. Wobei, der Film ist wieder frei raus, weil die Scolari Brothers sich sehr, sehr schnell bewegen.
Nee, aber stimmt schon. Das wäre was gewesen, was man bei den Scolaris noch richtig geil mit reinbringen hätte können und es sie noch ein bisschen bedrohlicher machen würde. Ganz spannender Punkt. Ich finde die Scolari Brüder optisch können wir ein bisschen hin und her jumpen, machen wir eh gerade die ganze Zeit. Ja. Ich finde die Scoleri-Brüder optisch total gruselig. Die sehen echt so obskur und furchtbar aus, auch wenn sie so bewegt werden. Man sieht ja schon irgendwo, dass das Puppen sind oder halt ne, irgendwie bewegt werden oder halt irgendwie komisch verformt sind. Aber trotzdem hat das irgendwie was, das, auch die Augen, wie sie leuchten und so, das ist, die sehen einfach ekelhaft aus. So.
Ja. Ne?
Aber sie sind einfach trotzdem nicht so furchterregend. Also da kommt einfach, finde ich, das, dieser Moment ist geil, wie sie auftreten. Du hast ja diesen Schleim, der so hoch blubbert die ganze Zeit. Übrigens in Ghostbusters 2, was ich liebe, ist der Sound von dem Schleim.
Mhm.
Den finde ich so geil, da komme ich auch später noch zu. Aber halt auch dieses, dieser Knall, ne, wie das dann so hochbrodelt und hochkocht und dann explodiert die Energie, die freigesetzt wird, dann kommen diese Scoleri-Brüder raus. Und da hätte wirklich noch gefehlt, eben wirklich, wenn man da diesen Soundeffekt aus Answer the Call drüberlegen würde und die noch so Energie hätten, die so um die rumknistert und das wäre richtig geil gewesen.
Ja, ich meine, die hatten ja auch Zeitdruck hoch 10, vielleicht hat es ja, sonst noch mal anders gewesen, keine Ahnung. Also ich mag, ich stimme dir zu, ich finde den Typen an sich, den Knastbruder da in der U-Bahn, finde ich auch unheimlicher. Ich mag die Scoleri-Brüder aber lieber. Weil eben, was du gesagt hast, erstmal habe ich ein Faible für Animatronics und wie süß das Puppen sind. Und sie sehen unheimlich aus, ja, die sehen eklig aus, aber sie haben gleichzeitig irgendwas Absurdes, irgendwie karikaturesk. Leck mir am Arsch, du, hier ist unglaublich.
Nee, lass mal, das mache ich nicht.
Das war nur rhetorisch. Ja, also ich finde die schon, ich mag die cooler, aber es ist halt auch akustisch ist es auch wieder so ein Ding. Ich meine, wenn die Stühle in die Luft fliegen und die Scolaris kommen dann wieder hochgeschossen und die Ghostbusters schießen zum ersten Mal wieder, da siehst du auch einen der Scolaris und der macht auch wieder so ein Löwengeräusch.
Ja.
Ja, und ich denke mir, ey Leute, ich meine, ich will denen nicht Unrecht tun, vielleicht war es ja jedes Mal ein anderes Geräusch, aber muss ja nicht jeder Geist wie ein Löwe klingen. Ich meine, ja, ich meine, der Zentralrat der Löwen geht auf die Barrikaden, wenn er den Film sieht oder die. Es geht gar nicht.
Aber was ich geil finde, akustisch bei den Scolaris, ist das Lachen. Das finde ich super, super geil, weil das klingt auch so verrückt irgendwie. Das passt total optisch zu diesen obskuren Figuren irgendwie.
Ja, es hat dieses Kobalthafte.
Ja,
auch irgendwie.
Ich finde das total geil.
Das stimmt, da muss man auch erstmal auf die Idee kommen. Das, hast du diese verhältnismäßig großen Erscheinungen und dann hast du aber diese kecken Koboldgeräusche. Das ist schon, ja, das stimmt. Darüber habe ich auch noch nie so richtig nachgedacht. Ich habe das immer nur hingenommen. Auch das wieder Zeichen von gutem Sounddesign.
Ja, ne? Total, ja. Und es bleibt ja, und es ist ja trotzdem was, wenn man das so aktiv wahrnimmt, dann bleibt es ja auch irgendwo hängen und man merkt halt, da hat sich auch jemand irgendwie Gedanken gemacht, dass das passt. Man hätte jetzt natürlich auch wieder so den typischen gruseligen Lacher nehmen können, so der in ganz vielen schlechten Horrorfilmen ja auch genommen wird. Wird halt nicht in einem Ghostbusters-Film gemacht.
Ja, abwarten.
Ach bitte.
In Legacy lacht dann jeder Geist so.
Ach bitte.
Oh.
Ich bin dein Geist, ich bin tot. Den bringen wir noch ganz oft im Podcast, glaube ich, den Gag. Ja. Freut euch auf die nächsten Folgen, da machen wir den noch oft öfter.
Danke dir, ich hätte dieses Mal nicht dran gedacht.
Cool. Thema Schleim in Ghostbusters 2, klanglich. Auch da speziell der Strom des Schleims, also der Schleimfluss unter der Stadt, finde ich sehr schön, weil es ja auch später im Film noch so beschrieben wird, dass da was brodelt und kocht unter der Straße.
Hm.
Und ich finde, das spiegelt sich total im Sounddesign wieder.
Ja, total.
Weil das ist ja wirklich so, du siehst diesen Schleim, der einfach auch irgendwie aktiv ist. Da kommen irgendwelche Tentakeln auch raus und irgendwelche Sachen, die sich andeuten, irgendwelche Wesen, die man dann vermeintlich erkennt und sowas. Also da passiert ja ganz, ganz viel mit diesem Schleim. Das ist ja nicht einfach nur irgendwie eine Flüssigkeit, die fließt. Da brodelt es und kocht es wirklich, also von negativen Emotionen. Es wirkt auch böse. Und das wird halt durch den Klang auch total unterstützt, weil es auch laut ist und extrem. Und das finde ich auch cool. Also den Schleimfluss in Ghostbusters 2, ich glaube, das ist vom Sounddesign her für mich an dem Film echt das Beste.
Ja, du hörst halt erstmal den Strom den Schleimstrom, also jetzt klar den Fluss, den reden wir sowieso. Aber dass das halt diese Riesenmasse ist, die halt auch sich bewegt in einer Tour. Ja. Dass es nicht irgendwie ein stehendes Gewässer ist, sondern dass es eine riesige Masse ist, die sich halt die ganze Zeit in Bewegung ist, in eine Richtung ja. fließt. Das ist schön. Und dann dieses ganze Geblubber obendrauf. Also es ist schon sehr, sehr bedrohlich. Aber ich finde generell alle Schleimeffekte da cool. Ich meine, ja, mit Schleimeffekten ist halt, kannst du nicht viel falsch machen. Dieser Schleimfluss ist, glaube ich, schon das anspruchsvollste, was man da irgendwie machen kann, wo man dann auch mal einen Fehler machen kann, aber sonst kannst du nicht viel verkehrt machen. Wenn dir da den Schleim beleidigen und das blubbert dann so hoch, ich meine, ich finde, das hört sich alles genauso an, wie es sein muss. Es
ja.
ist disgusting, 5 Euro in die Kasse.
Und, 15 Euro schon, yay.
Auch, es hört sich auch jedes Mal sehr, sehr potent an. Also, ja. keine Ahnung, es sind irgendwie keine schwachen Geräusche. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also, ist schon jedes Mal irgendwie Dynamik dahinter. Das ist ordentlich. Auch wenn es nur so ein kleines Gläschen ist mit Schleim.
Ja.
Ja.
Das stimmt.
Aber es ist halt, in dem Moment sagt der Film halt, hey, passt auf, achtet mal darauf, das ist gerade wichtig. Und normalerweise, das ist Hyper-Realistic Sound, nennt man das. Das wird vielleicht gar nicht so extrem klingen, aber das müssen wir mal hervorheben, weil darum geht's. Das ist schön. Auch später, als der Schleim das Museum umhüllt und du merkst, ja. wie er so hoch, du hörst, wie er hochkriecht, ja. Also ja. das ist, ich brauche das Bild nicht sehen, ich höre das, wie das da so über. Das ist schon lustig, so wenn man so eine Sendung macht, dann macht man die ganze Zeit Geräusche nach. Das macht sich zum Brot hier.
Manchmal auch total schlecht, aber da ja. müssen die Leute jetzt auch irgendwie durch, ne?
Das ist die Herausforderung für euch da draußen, die ihr so ein bisschen mit Videoschnitt umgehen könnt. Ihr filtert jetzt hier unsere Soundeffekte raus. Danny ist fein raus, der hat weniger gemacht. Und legt die über die Originalszenen aus dem Film.
Ich bin ja sowieso dafür, dass wir irgendwann mal so eine Fan-Synchro machen davon. Von Ghostbusters. Wird mega. Wenn ihr wollt, dass das passiert, unterstützt uns doch mal bei Patreon.
Ja, oh, ja, genau.
Nee, irgendwas wollte ich gerade sagen, ich habe es vergessen. Ist unglaublich. Verdammt. Sounddesign, auch wichtig, die Stimme von Vigo, wo wir gerade beim zweiten Film sind.
Ja.
Und da muss ich sagen, hat die deutsche Version auch echt die Nase vorn. Für mich.
Ja.
Ja, total. Ich finde einfach die Stimme viel, viel bedrohlicher und einnehmender als im Original. Im Original ist die Stimme so, listen to me.
Ich liebe den. Ich finde den im Original echt? Geiler. Ja.
Okay.
Listen to me. Ah, Vigo. Das Geißlein der Kapar. Ja.
Ich weiß nicht,
ich mag das. So ein
bisschen, wobei, da können wir froh sein, dass nicht das Original genommen wurde.
Ach so, das Original, ja.
Hey, Vigo.
Noch ein Pilz hier noch. Hier.
Ich hab's schon wieder hier leer.
Das ist, weiß ich nicht. Also, vielleicht damit die Leute wissen, um was es geht. Also, Vigo, gespielt von Norbert Grub oder, wie war sein Künstlername? Das ist wieder ein peinlicher Moment, wo Timo nichts weiß. Ich weiß es natürlich. Leider nur an Demenz. Norbert Grube heißt er. Wie war sein Künstlername?
War es nicht irgendwas mit Prinz?
Was?
War es nicht irgendwas mit Prinz oder so?
Ja, Prinz Wilhelm von Homburg. Ich weiß es, ihr Leute, es ist mir nur gerade entfallen, weil ich so viele andere wichtige Sachen in meinem gigantischen Schädel trage. wurde im Englischen übersprochen, also synchronisiert von Max von Sydow. Genialen Max von Sydow, weil er hat natürlich alles eingesprochen selber, aber er klang eher wie einer, der halt irgendwie nachts um 3 auf der Reeperbahn noch ein Schoppe zwischen will. und das ist nicht gut. Also, da könnt ihr auch mal bei YouTube gucken.
Ja,
Vigo,
das ist so lustig.
Original Voice oder versucht mal ein bisschen, dann findet ihr das.
Das ist wirklich, also, als würde halt man irgendwie besoffen in der Kneipe irgendwie ja. Filmzitate schmettern.
Hey, Vigo, Scrooge of Capernaum. Feine Schalt.
So I'm a little bit again.
Das ist wirklich, ist nicht übertrieben. Es klingt genau so. Ja. Und das Lustige, das Fiese war, keiner hat Norbert gesagt, hier, pass auf, wir müssen dich überspielen mit einer anderen Stimme, das geht so nicht. Und der hat sich ganz doll gefreut auf seinen Auftritt und dann spricht da jemand anders. Und er ist während der Filmpremiere enttäuscht aufgestanden, hat das Kino verlassen.
Kann ich vollkommen verstehen. Hätte ich genauso gemacht, glaube ich.
Also ich wäre auch angepisst gewesen. Nichtsdestotrotz war es die einzig richtige Entscheidung, seine Stimme da zu ersetzen. Ja. Weil Max von Sydow. Oder bei uns der wunderbare Helmut Krauss in der Stimme des Vigo.
Den ich so genial finde. Das ist,
der ja, natürlich.
Macht das so, ich mein, geil.
Also der Nachbar von Peter Lustig, Herr Paschulke.
Herr Paschulke.
Übrigens in der deutschen Version Ivan Drago gesprochen in Rocky 4 und ich muss dich vernichten oder zerstören, ich weiß es nicht mehr. Und er war der Schredder in Turtles, in den Turtles-Realfilmen.
Ja,
stimmt. Und er war übrigens auch der deutsche Sprecher des Kinofilm-Trailers für Ghostbusters 2.
Verrückt, oder?
Ja, das ist...
Und auch teilweise zumindest Erzähler bei den drei Fragezeichen. Also zumindest live, das weiß ich, dass er bei manchen Live-Touren dabei war.
Ja, ja, das ist das. Aber ich glaube, er war tatsächlich nur bei den Live-Hörspielen.
Ja, mir fällt auch gerade keine Folge ein, wäre das tatsächlich.
Gemacht. Es waren einige andere, aber er war da nicht dabei.
Na.
Cooler Typ.
Cooler Typ, ja.
Gott hab ihn selig.
Weißt du, was wir übrigens soundmäßig noch gar nicht erwähnt haben, was wir vielleicht auch zumindest mal erwähnt haben sollten?
Das hört sich nach was ganz Wichtigem an.
PKE-Meter?
Ja, das stimmt. Wollte ich vorhin noch sagen, das PKE-Meter aus Real Ghostbusters, das finde ich am tollsten. Das ist nämlich sehr eigen und ich liebe das. Mag ich auch viel mehr als das Film PKE-Meter.
Da passiert auch ein bisschen mehr. Im Film ist es ja wirklich, wenn du siehst, ich kann es nicht nachmachen. Du kannst das schöner, mach mal.
Nee, ich kann, das ist, ich hab's im Kopf, aber.
Es ist also ja eher so es ist ja nicht mal ein Surren oder so.
Keine Ahnung.
Es klingt halt irgendwie so unauffällig, finde ich. Also man merkt halt schon, man nimmt halt wahr, da passiert was und es nimmt halt zu, je näher man an die PK-Energie kommt, ne, und so weiter.
Ist das wie so ein energetischer Bartschneider?
Was ist das für ein geiler Vergleich, der energetische Bartschneider?
Ja, so klingt das doch.
So ungefähr, oder was?
Ja.
Naja, das ist, glaube ich, schon ein bisschen entfernt davon. Nee, aber muss ich dir zustimmen, fand ich generell, auch bei Extreme Ghostbusters kann man sich drüber streiten, wie man das fand mit diesem Energiestrahl zwischen den beiden Antennen. Aber auch da fand ich das halt klanglich total schön. Wenn man halt wirklich so das Gefühl hat, das ist wie so ein, also im Film ist es ja eher wie ein Geigerzähler so ein bisschen, da hat man sich ja klanglich, glaube ich, auch dran orientiert so ein bisschen. Mm. Und in den Serien ist es ja irgendwie, da merkt man ja, dass das irgendwie Energie misst oder dass da auch Energie irgendwie durchfließt oder so, ne, und auch diese sich bewegenden Antennen in The Real Ghostbusters irgendwie, das ist ja klanglich total schön repräsentiert irgendwie.
Ja, das ist, in Real Ghostbusters ist es eher wie so eine Art Wünschelrute mit Infoschirm.
Ja, genau.
das fand ich immer cool. Also nicht nur akustisch, sondern in jeder Hinsicht finde ich das Real Ghostbusters PKE-Meter am coolsten. Übrigens, das fand ich auch schön bei Answer the Call, weil ich hatte immer das Gefühl, dass das so eine leichte Reminiszenz. Ich danke dir.
Gerne.
Reminiszenz war.
Die 10 Euro gibt's mir später.
Mich daran erinnert, so ein bisschen. Lustigerweise, ich finde ja den ersten Kinofilm, der steht ja über allem, nur beim PKE-Meter. Das PKE-Meter ist in jeder anderen Inkarnation geiler als in diesem ersten Film.
Ja, finde ich auch.
Oder im Originaluniversum, sage ich jetzt mal. Ja? Im ersten ist es halt nur ein Ding von vielen, das dann nur später berühmt wurde wegen Real Ghostbusters. Ich meine, Egon hat auf dem Shandor-Dach hat er noch ein anderes Gerät. Ich meine, das sind verschiedene Geräte. Im zweiten wird es in Schatten gestellt, weil da haben sie das Gigameter. Was willst du denn mit einem PKE-Meter? Ein Gigameter.
Boah, das hier, krass. Giga.
Ja, ist doch viel, viel mehr Giga als das PK.
Im nächsten Film ist es Megameter.
Ja, und in Real Ghostbusters ist es viel cooler. In Extreme Ghostbusters ist es cooler. Im Videospiel ist es ein ich meine, du scannst den Geist und hast du direkt deinen Turbine Spirit Guide integriert, kannst Infos abrufen.
Ja,
das ist ein Smart Meter quasi schon.
Zumal das Ding ja auch mit deiner Parabrille oder Ecto-Brille richtig direkt verbunden ist. Ne? Ist
richtig, ja, per Bluetooth wahrscheinlich. 1991er Bluetooth, von Egan erfunden.
Ja, ich überlege gerade, ein Kabel sieht man ja nicht im Spiel.
Nee.
Also muss das ja schon irgendwie. Die waren ihrer Zeit echt weit, weit voraus, 1991.
Ja, das war Infrarot.
So geil. Vor allem 1991, sagt Ray, und da steht dann in deinem Online-Gespensterführer.
Das hat man nicht gesehen, aber Egan hat so extra so ganz kleine Brieftauben gezüchtet, die dann immer vom PKE-Gerät zu der Parabrille geflogen sind. Geil. Und dann quasi eine Diskette eingeschoben haben und dann wieder zurück.
Ja, hast du das gesehen? Der Geistjäger hier, der hat schon wieder einen Vogel.
Ja, herrlich.
Ja, besser wird das Niveau heute nicht mehr.
Nein. Aber ich glaube sogar jetzt in Afterlife. Ich meine mich zu erinnern, dass ich im Trailer gesehen habe, wie du hast ja bei dem Original PKE-Meter hast ja oben diese Lampen, diese Lämpchen.
Ja.
Und ich glaube, in einem Afterlife-Trailer sieht man, dass tatsächlich unterhalb der Antennen auch kleine Lämpchen sind, dass es auch ein bisschen beleuchtet ist. Also selbst das ist cooler als das aus den ersten Filmen da. Das geht ja nicht.
Ich meine, auch im Trailer klingt es anders als in den Originalfilmen.
Will ich jetzt nicht lügen.
Ich meine ja, aber ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt.
Das sind aber so Sachen, die finde ich faszinierend. Ich habe diesen Trailer tausendmal gesehen.
Ja, ne?
Was blieb mir anders übrig? Ich habe ja keinen Film. Aber es ist halt jedes Mal dieses, oh, guck mal, McKenna Grayson mit PKE-Meter. Aber gar nicht darauf geachtet, wie das Geräusch ist. Das ja. Muss ich nachher noch nachholen.
Achte ich mal drauf. Mann, sind wir schlecht. Wir sollten echt langsam in Rente gehen.
Aber auch akustisch in jeder Inkarnation cooler als im ersten Film.
Definitiv.
Ja.
Definitiv.
Auch im Videospiel. Also im Videospiel hast du auch diese Fluktuation.
Ja.
Irgendwie so.
Ich finde übrigens auch, wo wir gerade auch bei The Real Ghostbusters waren, da hast du ja auch noch viel mehr Klangeffekte in dem PKE-Meter. Also wenn's wirklich ich meine, zum Beispiel die Folge Das Tor zur Unterwelt, wo sie da eben dann dieses Tor, also diese große Tür aufmachen, dann da drin stehen, das PKE-Meter total durchdreht. So. Da passiert ja ganz, ganz viel und der Bildschirm, der dreht total durch und so. Ne? Also da passiert ja viel mehr mit, wenn man so in der Nähe der Quelle ist und so. Das finde ich halt total spannend. Und auch das Geräusch beim Ausschalten finde ich schön. Weil das ist einfach so ein kurzer. So satisfying, sage ich heute noch ganz oft. Ne, aber halt auch, weil ne, diese Antenne, ne, diese Flügel, die klappen ja ein und dann hat man ja diesen Arm, den man dann reinsteckt quasi in dieses Bildschirmgehäuse und so. Auch das klanglich einfach total schön gemacht und das klingt halt auch wie ein Gerät und auch nicht so typisch Zeichentrickfilm wieder. Ne? Es ist irgendwie, es sind einfach tolle Sounds, die man auch für die Serie genommen hat.
Ja, auch das wieder. Das ist eigener in Real Ghostbusters. Das auch hier wieder, das Film-PKE-Gerät kam ja noch in eine Handvoll anderer Filme vor.
Ich musste letztens wieder dran denken, als ich wieder ein Bild gesehen habe davon, ich weiß nicht, wer es gepostet hat, aber in dem Film Der Ritter aus dem All mit Hulk Hogan, den ich übrigens als Kind auch sehr, sehr viel geguckt habe, weil natürlich auch der Undertaker dabei war.
Habe ich nie gesehen.
Und den fand ich ja eh früher total geil. Weil ich auch Wrestling begeistert war früher und so. Und das ist mir nie aufgefallen, dass das PKE-Meter aus Ghostbusters ist, witzigerweise.
Ja, das ist. Da kommt es vor. Da kommt er noch in Sie leben vor von John Carpenter. Ich glaube, ohne Antennen in einem. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich meine, akustisch ist es dann sowieso wieder was ganz anderes. Von daher. Also. PKE-Meter. Ich habe das PKE-Meter aus Extreme Ghostbusters jetzt gar nicht so im Ohr. Wie klang das denn?
Ich finde, das klang immer ein bisschen wie das Real Ghostbusters PKE-Meter, nur ein bisschen schneller gemacht, eben damit man so diesen Energiefluss, der da zwischen diesen Antennen stattfindet, so ein bisschen besser akustisch hinkriegt. Mhm. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, das hat sich gar nicht so sehr unterschieden. Auch dieses Ausschaltgeräusch, das fand ich war. Wenn es nicht sogar der gleiche Klang war, dann war das schon sehr, sehr nah an dem aus The Real Ghostbusters.
was mir noch einfällt, leider auch noch mal ein bisschen Negativkritik bei Extreme Ghostbusters. Und zwar ist mir aufgefallen, dass Extreme Ghostbusters leider so eine Serie ist, wo sie eine Klangbibliothek von Ungeheuergeräuschen hatten, die sich immer wiederholen.
Ja, das stimmt.
Also es gibt so einen ganz hohen Schrei, der sich immer wiederholt. Und dann gibt es den T-Rex aus Jurassic Park.
Ja.
Der, keine Ahnung, ist der dann irgendwann als allgemeingültig freigegeben worden als Sound. Und das fand ich ein bisschen schade. Also die Akustik bei den übernatürlichen Wesen, die ist leider nicht so doll.
Ja, das stimmt schon. Da hätte man ein bisschen mehr rausholen können.
Ja.
Es ist auch bei manchen, also wenn es Geister gab, die gesprochen haben, war das leider auch oft dieses Klischee, was ich mal dieses böse, weißt du, da hat man mir ein bisschen zu wenig draus gemacht irgendwie. Die Geister klangen ausnahmslos immer böse, tiefe Stimme und so, außer Slimer halt, ne? Weiß ich nicht. Ist irgendwie schade, weil es gab oft so skurrile Erscheinungen irgendwie. Und da hätte es halt gepasst, wenn man da stimmlich halt auch ein bisschen mehr draus gemacht hätte.
Das stimmt, ja. Aber naja, gut. Es ist nun mal so, es ist nicht anders.
Es ist leider so, ja.
Es ist leider so.
Was ich wiederum in Extreme Ghostbusters immer sehr cool fand, wo wir jetzt gerade schon dabei sind, du hast es vorhin schon erwähnt, halt die Falle. Du hast ja halt wirklich diese runde Falle, die du hinwirfst und dann fahren ja immer noch diese Füßchen aus, dass die halt wirklich fest steht.
Ja.
Dieser Klang, wenn das so aufkommt, hast halt das Gefühl, da fällt wirklich was Schweres so auf den Boden und hält Stand. Ja. Und ich fand die Falle, die klang immer sehr, sehr geil. Und was ich auch mochte, war halt immer, wenn die Ghostbusters sich bewegt haben, du hast halt immer auch diese Klänge von den Packs gehabt, ne? Dieses Klackern und Klirren und sowas. Das mochte ich auch immer sehr.
Ja. Nee, das ist das mit der Falle, was du sagst. Also, ich mochte die Falle nie besonders, diese runde Falle. Da von dem Design war ich kein Fan. Aber es klang so, wie es klingen soll, wenn es denn so aussehen muss. Und ich finde, das ist ja das mit, was ich vorhin bei Answer the Call gesagt habe. Das ist. In beiden Fällen ist die Ausrüstung irgendwie ein bisschen metallischer, ein bisschen mehr Werkzeug irgendwie und ja, und das klingt halt einfach rabiat, wenn man dann so eine Falle auswirft.
Ja, allerdings.
Ja. Das ist auch, ich kann mir auch total vorstellen, diese Answer the Call-Falle, wenn die zugeht, das ist auch so ein richtig hartes Klonk. Und sowas kann ich mir auch bei Extreme Ghostbusters vorstellen, wenn diese runde Falle sich schließt. Ich glaube, die hat auch so ein Geräusch von sich gegeben in
ja,
der Richtung.
Ja, ist nicht ganz so, aber es klingt halt schon wie so diese Metallplatten, die sich dann schließen. So.
Genau, ja.
Ja. Fand ich auch mal cool. Was ich nicht so geil fand, war dieses Sog-Geräusch. Das war mir irgendwie ein bisschen zu wenig. Das klang halt wirklich wie ein Staubsauger. Das fand ich mal schade.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Und auch die Protonenstrahlen selber, die fand ich nie besonders gut. Die klangen mir immer zu dünn, zu wenig.
Ja, es klang so wie die Standardstrahler, aber irgendwie so ein bisschen akustisch zurückgeschraubt.
Ja, genau.
Und dann irgendwie so, das kommt mir das auch so aus Gemütlichkeitsgründen vor. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Mit so einem Protonenstrahler, der ist halt schon sehr dominant. Und wenn dann andere Leute dann halt noch schreien müssen oder noch schlimmer miteinander reden, weil sie nebeneinander stehen, dann musst du das halt schon ordentlich runterschrauben. Ja? Das kann man machen. Wenn das gut inszeniert ist, fällt das nicht auf. Aber man kann natürlich auch die gemütliche Route gehen und da einfach irgendwie das gesamte Geräusch ein bisschen zurückfahren, standardmäßig. Aber sowieso generell, Extreme Ghostbusters ist kein Paradebeispiel für gutes Sounddesign. Bei aller Liebe und bei allem, was man auch toll findet. Ich meine, da fällt mir ein Punkt nach dem anderen ein. Auch der Ektor 1. Der Ektor 1 fährt über die Straße, macht das war's. Der macht einmal charismatisch. Egal, wo die hinfahren, egal, wo die sind. Das ist so, als ob die sagen, oh, guck mal hier, da ist die Kamera. Wir müssen einmal machen.
Selbst wenn du Stellen hast, wo man mal länger die Sirene hört, ist die immer unterbrochen mittendrin. Du hast immer nur dieses
Das ist einmal immer nur, ja.
Sehr schade.
Manchmal hast du dann, wenn in der zweiten Einstellung dann quasi, wenn sich die Kameraeinstellung in Anführungsstrichen verändert, dass er dann noch mal so ein Error von sich gibt. Ich war ja total glücklich, als ich den Spielzeug Ecto 1 ausgepackt habe. Den hatte ich ja zuerst gehabt, bevor ich die Serie gesehen habe. Aber dass der so zwischendurch, also so ein durchgehendes Eo ja, abgegeben hat und nicht nur einmal, dass du für jedes Eo nochmal neu draufdrücken musst.
Ja, und sogar die Protonengeräusche machen kann, finde ich geil. Den Protonenstrahl.
Ja, ja. Der war schon, der Toy Ecto 1 war fleißiger als die Serie selbst.
Ja. Aber es stimmt schon, also vom Sounddesign her fällt Extreme Ghostbusters wirklich, wirklich sehr stark ab. Also da hat man bei The Real Ghostbusters viel mehr Liebe zum Detail gezeigt irgendwie. Also auch wenn es um die Vertonung der Geister ging und sowas, ne, dass du auch, natürlich hast du auch Wesen gehabt, die halt wieder dieses typische Klischee-Bösewicht-Stimmen-Ding hatten, ne, aber auch ganz viele Wesen, die einfach, die skurril aussahen und dann natürlich auch eine skurrile Stimme hatten. Das fand ich toll. Also,
ich fand das bei Real Ghostbusters geil. Ich meine, das ist so schade, Extreme Ghostbusters, du hast halt irgendwie 4-5 verschiedene Geisterschreie, die sich immer wiederholen. Ja, ich weiß, wenn irgendwie ein großes Vieh kommt, ich weiß genau, wie das klingt. Das klingt entweder wie der T-Rex oder wenn das Vieh angegriffen wird, dann gibt es auch nochmal so einen charakteristischen hohen Schrei. Ich kann das nicht nachmachen, ich möchte das unseren Zuhörern auch nicht zumuten, aber das sind so ganz wenige Schreie, die sich über 40 Folgen ziehen. Und es ist dann halt irgendwie, weiß ich nicht, das ist so schnell abgefertigt. Und bei Real Ghostbusters sind es ja noch nicht mal irgendwelche, oft wenn Geräusche, wenn Geister kommen, irgendwelche Geräusche, sondern dann haben sich die Sprecher dahingesetzt und haben so ja. Finde ich viel kultiger als diese Standard 0815 Bibliotheksgeräusche.
Ja, eben, weil man halt merkt, dass es oder hört, dass es eben nicht aus so einer Sounds Bibliothek kommt, dass man irgendwie ein Soundboard genommen hat und gesagt hat, okay, ich nehme jetzt hier Geisterschrei 5 und den kloppe ich jetzt auf 40 Folgen drauf oder so.
Genau,
kleiner Seitenhieb auf Extreme Ghostbusters.
Genau,
Aber das ist halt was, so viel Liebe zum Detail und halt auch klanglich. Und das macht halt eine Serie oder einen Film einfach auch aus. Und wenn das wirklich hängen bleibt und man merkt irgendwie, man hat sich Gedanken gemacht, es ergibt ein rundes Gesamtbild. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, auch Klänge, die nicht richtig extrem wahrnehmbar sind, können ja auch für ein rundes Klang oder ein rundes Gesamtbild sorgen. Mhm. Wie eben die Tür in Answer the Call. Was mir übrigens vorher nie bewusst aufgefallen ist, aber jetzt, wo du sagst, stimmt. Und es ist total stimmig und unterstreicht die Atmosphäre. Und es ist so wenig Horror-Klischee oder Film-Klischee generell.
Es ist halt, du hast halt das Horror-Klischee vorher auch. Wenn der, ich glaube, der heißt auch Garrett.
Garrett,
Dieser Führer da durch das Haus, der Hausführer. Wenn er da vor der Tür steht und sich dieser Türknauf bewegt und dann auf einmal hast du erst diese Stille und dann hast du dieses Geschrei, dieses entsetzliche Geschrei aus der Hölle. Da hast du dein Horror-Klischee, da passt es auch hin. Und dann später mit der Tür hast du es halt komplett zurückgeschraubt und hast Maximum Effekt durch Minimum Sound sozusagen. Geil.
Ich muss übrigens sagen, bei dieser Einstiegsszene, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, als wir über den Film generell gesprochen haben, aber es ist ja schon eine Weile her. Mir war diese Einstiegsszene immer ein bisschen too much, gerade ab der Stelle, wo es dann wirklich losgeht, wo Garrett dann eben allein ist und dann kommt dieses infernalische Schreien und so. Das war mir alles zu laut und zu doll und so. Und wenn ich da so an die Einstiegsszene, über die Einstiegsszenen der Originalfilme denke, da hat man einfach mit weniger viel mehr Effekt gehabt, fand ich. Also, weil man sich eben so ein bisschen zurückgehalten hat. In meinem ersten Teil hast du diese Bibliotheksangestellte, die du einfach auch nur, du siehst ja noch nicht mal was, du hast einfach nur die Dame, die du frontal siehst, die sich erschreckt und dann irgendwie von so Energie angeweht wird und dann aufschreit und merkst du ja im Prinzip nicht, ne? Und bei Answer the Call ist es halt wirklich, ne, dann fällt ja noch die Treppe zusammen und sowas und dann kocht dieser Schleim da hoch und es ist alles, da passiert so viel und es ist alles akustisch und laut und so und das fand ich, weiß ich noch, im Kino über die Einstiegsszene war ich nie glücklich, muss ich sagen. Das war mir immer, ab dem Moment, wo dann der Titelsong läuft, da bist du drin und denkst dir, geil. Aber die Szene vorher, zu laut, zu viel.
Ja, ich mochte es immer. Ist halt zeitgenössisch in dem Moment gewesen. Das hat sich nicht an dem Alten orientiert. Das war halt lauter und bunter und knalliger. So wie der Film halt, also stellvertretend für den ganzen Film. Ich fand das Sounddesign auch schön, er will ja dann diese, das Fenster einschlagen mit dem Stuhl und wirft den Stuhl und der Stuhl bleibt in der Luft hängen. Und ich finde das auch schön. Du hörst diese Energie dahinter.
Ja.
Und dann, wenn der Stuhl zurückkommt mit so einer Dynamik, dann, das ist immer so ein, so ein unterschwelliges, ach, wenn die Stimme versagt, weil der Kopf leer ist, hilft
Vic Blau.
Keine Ahnung. Ich mag das Sounddesign auf jeden Fall, aber du hast recht, dass die Originalen, die beiden Einspieler, schöner sind. Der erste war kurz und prägnant. Die Bibliothekarin, die da attackiert wird, hat keine große Rolle gespielt. Das war aber nicht nötig, eben weil es ganz kurz war. Das war ja nur eine Minute, wie die da runtergelaufen ist. Und im zweiten hast du halt eine persönliche Beziehung zu der Figur, weil es Dana ist.
Ja, und ich finde, da wird aber auch, ich meine, du hast ja trotzdem, es ist ja eine belebte, laute Straße, aber ich finde, da ist halt der Vorteil, dass das alles natürliche Klänge sind. Also bei Enter the Call hast du halt immer dieses laute Surren, Brummen, was halt für mich auch so stellvertretend für viele moderne Filme steht, was ich halt auch generell so im Marvel-Bereich oder generell einfach bei Actionfilmen und sowas nervig finde. Hast du immer so die gleichen lauten Geräusche und so, und es muss immer ganz viel sein, damit man auch ja nicht irgendwie einschläft im Kino. Keine Ahnung. Und das stört mich halt. Und das finde ich eben gerade auch bei Ghostbusters 2 schön. Du hast zwar diese ganzen hupenden Autos und so weiter, aber da hast halt die Klänge von dem Kind und sowas, das dann halt Geräusche macht und sowas, ne? Und Dana, die dann hinterher ruft und so. Aber es wirkt nie so überladen oder zu laut und trotzdem ist es so dezent und so.
Das ist natürlich dann auch so eine zeitgenössische Sache. Also ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt Ghostbusters 2 heute entstehen würde, die drehen dieselbe Szene in dem Moment, wo der Wagen, erstmal würde der nicht langsam anfahren. Der macht ja erstmal so einen vorsichtigen Satz nach vorne und Dana ist dann unsicher, ob da überhaupt was passiert ist und guckt so. Ich glaube, heute wird er auf einmal mit so einem Schub losrollen und dann wirst du wahrscheinlich so ein Geräusch hören, so ein Juh, irgendwie das dahinter.
Ja.
Dann nochmal.
Wahrscheinlich auch ein zwischendurch. Lachen.
Ja, keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber so ein energetisches Juh. Muss man darauf achten, wenn dieser Stuhl in der Luft stehen bleibt und zurückkommt. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber dieses, immer wenn das Übernatürliche passiert, auch später, als Abby attackiert wird von Rowans Geist und so, und du hast überall diese Klänge nach dem Motto, ja, hier ist was Energetisches, da bewegt sich was. Und das ist mir klar, ich muss eigentlich gar nicht. Es ist viel unheimlicher, wenn das so langsam anrollt und das alles auf natürliche Weise passiert und ich nicht ersichtlich ist, wieso das passiert halt. Ja, ist halt, ich vergebe dem Answer the Call das eben, weil er Produkt seiner Zeit ist, aber man muss natürlich entscheiden, ob man das mag. Das ist ja das Luxuriöse. Ich kann ja sagen, der hört nicht dazu. Kritischer wäre es dann, wenn der gute Jason das machen wird. Also jetzt nicht Jason Dark, sondern Jason Reitman.
Es gibt, wo wir schon dabei sind, wir können ja zumindest, was wir aus dem Trailer kennen, klanglich ja schon so ein bisschen, nicht bewerten, aber zumindest so ein bisschen besprechen. Es gibt eine Stelle im Trailer, wo ich sagen muss, dass das klanglich, ist die Frage, ob das jetzt für den Trailer halt einfach so ein Stock-Klang ist, so ein Stock-Sound. Aber diese Szene, wo du halt diese Grube hast, wo Finn Wohlfahrt und so weiter drum rumstehen, dann kommt diese grüne Energie hoch.
Ja.
Das ist zum Beispiel sowas, das ist für mich klanglich schon ein bisschen Klischee-Horrorfilm. Das ist halt
irgendwie. Ja, gut, ich meine, es ist halt so eine übernatürliche Fontäne. Die muss halt schon irgendwie klanglich dargestellt werden.
Ja, das stimmt.
Was ist das Problem? Dass es zu gewöhnlich klingt, zu 0815, oder genau. dass es zu viel ist? Also,
eigentlich beides. Also es ist mir irgendwie auch wieder sowas, was so, klar, das ist, glaube ich, aber auch dem Trailer geschuldet, weil das ja ein Moment ist, wo man so ein bisschen als Zuschauer eben auch so ein bisschen hochschrecken soll. Klar, dass es dann so ein bisschen so inszeniert wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es im Film vielleicht auch nicht der gleiche Sound ist. Aber es ist mir tatsächlich ein bisschen too much. Und es ist mir zu gewöhnlich. Das ist wieder was, da hätte ich einfach so ein etwas spezielleren, besonderen Sound irgendwie gern gehabt. Also irgendwas, was so ein bisschen mysteriöser klingt vielleicht.
Also ich bin mir sicher, dass die Soundeffekte im Trailer überhaupt nicht ausschlaggebend sind. Was mir einfällt dazu ist, es gab im Answer the Call Trailer diese Szene, in der Rowan von Thor Besitz ergreift, von Kevin.
Von Thor.
und Kevin macht dann die Arme so auseinander erstmal, bevor er auf sein Mikrofon steigt, wollte ich sagen, auf sein Motorrad steigt.
Ja.
Und in dem Trailer macht er das und da gibt es so ein Geräusch, auch wieder so ein typisches. Und das ist im Film nicht. Und das sind einige Soundeffekte in Trailern halt, die dann irgendwie, das ist halt ganz früh, die haben ja noch gar nichts angefangen, da irgendwie Sounddesign zu bearbeiten am Film.
Das ist übrigens generell bei Trailern heutzutage, hast du immer dieses berühmte, das ständig, wenn ein Schnitt kommt, als wenn man wirklich den Zuschauer für unmündig erklärt zu entscheiden, das darf ich jetzt spannend finden. So.
Das ist das Geile, das hast du ja hier nicht in dem Afterlife-Trailer.
Ja, eben, genau. Und das finde ich halt schön. Also das ist eh, wir haben schon, als wir den Trailer besprochen haben, aber wir können es ja noch mal hier erwähnen für Leute, die es damals nicht gehört haben. Ich finde, der Trailer, der hebt sich so angenehm von modernen Trailern ab, weil er einfach geil geschnitten ist.
Zumindest von modernen Effektfilm-Trailern.
Ja, so. Das ist in sich total stimmig. Und vor allen Dingen, der Film, also du denkst ja eigentlich, du siehst ganz viel, aber eigentlich weißt du gar nichts. So, wenn du jetzt nicht diese ganzen Insider-Informationen hast, wie wir hier im Spectral Radio auch immer besprechen, ne? Wenn man da halt nicht so am Ball ist, du weißt ja gar nichts einfach, ne? Du siehst halt irgendwie so, ja, die hat ja jetzt eine Spengler-Uniform aufgedeckt irgendwie und hat den PKE-Meter an, dann fahren die ja mit dem Wagen rum. Was ist denn da los? So, ne? Das finde ich total cool. Also, so oft, wenn ich einen Trailer im Kino sehe, habe ich inzwischen das Gefühl, ja geil, ich brauche mir den Film gar nicht mehr angucken. Dann hast du irgendwie so Story-Twists, die einfach total einfach so einen Überraschungseffekt im Film haben, so, und die werden einfach komplett im Trailer schon vorweggenommen. Ja, ey, Leute, da frage ich mich, welcher Idiot schneidet denn so einen Trailer? Vor allem, welches Arschloch so? Ich bitte dich.
Da müssen wir ja ganz vorsichtig sein, weil wir haben noch mindestens zwei Trailer vor uns. Da ist noch viel möglich und Trailer müssen auch immer was Neues bringen.
Ja, aber ich, da muss ich ja immer noch drauf setzen oder hoffe ich immer noch drauf, dass Jason da so ein bisschen auch die Finger drauf hat. Und zumindest Entscheidungsgewalt drüber hat und sagt, das können wir zeigen, das nicht. Und da werden wir keinen Twist oder so verraten.
Steckt halt keiner von uns drin. Der erste Trailer wirkt so, als hätte er mitreden dürfen.
Ja.
Ist halt die Frage. Keine Ahnung. Alles, was ich weiß, ist, dass er irgendwann geschrieben hat, oh, da ist ein Trailer fertig und ich kann es gar nicht abwarten, bis ihr ihn alle seht. Das war irgendwie so im Sommer oder so rum, als er das geschrieben hat. Also zumindest, was auch immer an Trailer noch kommt, zumindest mag er es selbst. Ist damit einverstanden.
Ja. Ich glaube aber auch, dass Jason in der Position ist, dass Sony ihn, glaube ich, ganz gut hat machen lassen oder zumindest machen lässt, weil so viel Vertrauen, wie Sony in diesen Film setzt, sind die sich ja eigentlich, die sind völlig sicher, dass das ein Erfolg wird. Sonst würden sie den Film ja nicht so behandeln, wie sie es jetzt machen. Ne?
Die haben auch nicht viel anders. Die haben nicht viele Marken. Das ist, ja, das ist schon sehr, sehr viel Vertrauen, wenn man den Film eine Woche nach Spider-Man 3 ansetzt. Das ist schon. Obwohl der Spider-Man 3 selbst auch von Sony ist.
Ich wollte gerade sagen.
Spider-Man ist ja die einzige Marke von Marvel neben Venom. Oder Venom.
Venom.
Venom. Ich danke dir.
Sehr gerne. Dafür bin ich da.
Ja, die haben ja noch so ein paar Spider-Man und so ein paar Nebenfiguren von Marvel über.
Morbius, glaube ich, ne, kommt ja auch noch.
Ja, Morbius, genau, Morbius gehört ja auch dazu.
Ja,
sollten sie trotzdem verschieben. Also nach vorne verschieben natürlich, nicht nochmal nach hinten, aber nach vorne. Oder sie sollen den Spider-Man wegschaffen aus dem Zeitfenster. Naja.
Ja, das ist
Guck mal, wir haben jetzt knapp 3 Stunden fast schon. Wollen wir mal zum Ende kommen? Hast du noch irgendwie was zum Sounddesign?
Nee, ich habe jetzt keine spezifischen Punkte mehr, die ich jetzt noch ansprechen wollte. Eigentlich habe ich soweit alles gesagt, alles benannt. Wahrscheinlich fallen uns hinterher wieder Sachen ein, aber gilt ja wie für alle Themen. Irgendwie ist ja nicht abgeschlossen und wir behalten uns vor, in Zukunft irgendwann noch mal auf diese Themen zurückzukommen.
Ja. Genau, also das ist ja auch, wie gesagt, ist ein Thema, das umfasst eigentlich alles, was akustisch zu hören ist. Dem kann man natürlich auch in knapp 3 Stunden minus einer Stunde Vorgeplänkel von uns nicht gerecht werden. Von daher seht es uns bitte nach, wenn wir euren allerliebsten Soundeffekt oder eure liebste akustische Stelle jetzt hier unerwähnt gelassen haben.
Aber schreibt sie uns doch gerne in die Kommentare. Da freuen wir uns drüber.
Schreibt alles in die Kommentare.
Genau.
Auf jeden Fall, ja. Alles, was ihr an Gedanken habt, schreibt in die Kommentare. Es sind immer, manchmal sind es kommen Kommentare, aber es sind immer zu wenig. Wirklich. Das ist jeder Kommentar, den wir bekommen, der freut unser Herz und
so ist es.
Genau. Und wenn ihr jetzt an dieser Stelle angekommen seid, nach 2 Stunden 50 Minuten knapp, und ihr hört euch diesen Appell an, und dann wissen wir auch wirklich, boah, derjenige, wenn er dann einen Kommentar drunter schreibt, oder diejenige, die haben sich das auch wirklich bis zum Schluss angehört. Geil. Sehr schön. Okay.
Ja.
Ich bin müde.
Ja, gut. Dann machen wir jetzt Schluss. Der Timo muss ins Bettchen. Ich zeige ihm gleich noch eine Folge Sandmännchen.
Ich gucke Extreme Ghostbusters. Lieber noch eine Folge.
Oder so, ja. Gut. Ich gucke eine Folge Real Ghostbusters. Am besten die mit dem Sandmann. Dann kann ich gut einschlafen. Das finde ich.
Guck doch eine Folge Filmations Ghostbusters. Die sind nämlich schon alle hochgeladen.
Ja, ich habe mir auch sagen lassen, dass wir im Podcast auch noch darüber sprechen müssen. Ja,
natürlich.
Okidoki.
Ja, ich komm nicht drum rum. Aber ja, auch das. Aber um das mal anzuteasern, wir haben, also Timo und ich, das können wir ja noch mal zum Schluss zum ins Bett geleiten oder was auch immer ihr vorhabt gleich, wenn ihr das hier fertig gehört habt, können wir ja noch sagen, wir haben echt eine richtig gute Themenbandbreite aufgestellt und da kommt in der nächsten Zeit richtig gutes Zeug. Also ich freue mich total auf die ganzen Folgen, die jetzt noch kommen von Spectral Radio. Das themenmäßig fahren wir richtig auf demnächst. Also freut euch schon
total, total. Ja, es ist eine neue Energie da. Das hat auch damit zu tun, dass wir uns so geil vorkommen mit unseren neuen Mikrofonarmen.
Es ist wirklich das Feeling beim Podcasten, beim Aufnehmen verändert sich total. Wirklich.
Ja, das ist so. Also die Podcast-Folgen, die ich mit dem Headset auf der Couch geflätzt bin, das ist einfach nicht dasselbe gewesen.
Einfach nicht dasselbe. Nee.
Ja, darauf greife ich zurück, wenn ich irgendwann im Urlaub sitze und dann, keine Ahnung, podcaste ich mit dir aus Spanien oder so, wenn das wieder geht.
Ja, auch geil.
Aber bis dahin halte ich hier einen Mikrofonarm fest. Gut, ihr Leute, das war's.
Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Timo. Es hat großen Spaß gemacht wieder.
Danke, Danny. Ja, wunderbar. Ganz viel Spaß. Ja, mit dir auch.
Gerne.
Großartig. Danke, danke, dass ich wollte ich sagen, dein Gast sein durfte. Was ein Quatsch.
Dauergast, ja.
Ja, ja. Oh Gott.
Jawohl. Ja, dann, ihr Leute, habt eine schöne Zeit und wir hören uns dann in alter Frische nächste Woche wieder mit einem wirklich guten Thema. Wir freuen uns auch darauf wieder. Nun gut, das war's. 3, 2, 1. Tschüss.
Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.